Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage des gesellschaftlich-theologischen Podcastes aus
Gelsenkirchen. Und ihr habt schon unglaublich lange von uns nichts mehr gehört. Ja, das ist manchmal so.
Marc, woran lag das?
Ja, das lag daran, dass, und da können wir gleich einfach mal unseren lieben Hörerinnen und Hörern auch sofort etwas einen Grund geben zu feiern, nämlich du bist befördert worden. Du bist auf jeden Fall jetzt echter Pastoralreferent.
Ja, yeah, I'm the not so very honorable reverend now.
Genau, richtig. Erklärst du mal kurz, was das ist?
Ja, jetzt bin ich Pastoralreferent. Ich bin also vom Bischof beauftragt für diesen Dienst in unserer wunderschönen Kirche von Essen, also im Bistum Essen. Das ist geschehen zusammen mit 5 anderen Kolleginnen und Kollegen im Essener Dom und dann noch 3, also wir waren insgesamt 10. Das war schon schön und ein rauschendes Fest. Ja, ich bin nach wie vor Diplom-Theologe und habe jetzt also diese 3-jährige pastoral-praktische und pastoral-psychologische, wie es im Zeugnis dann hieß, Ausbildung hinter mich gebracht und mit Erfolg abgeschlossen und darf mich jetzt Pastoralreferent nennen, was ich vielleicht hier und da auch mal tun werde. Auf jeden Fall ist es ein schönes Gefühl, dass das vorbei ist und diese 3 Jahre, die gerade so das letzte halbe Jahr, muss ich sagen, das letzte 3/4 Jahr ist unfassbar schnell verflogen. Also im Grunde bist du jetzt schon fast fertig, Marc. Das geht jetzt alles wie so.
Ja, wir werden sehen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Grund Nummer 2, warum wir einfach
momentan Prüfungsgedöns,
wenig Zeit haben. Genau, Prüfungsgedöns ist so einmal bei dir jetzt, bei mir wird das jetzt kommen und zudem sind meine Frau und ich umgezogen. Das heißt, ihr hört jetzt einen Podcast zum ersten Mal aus unserer neuen Wohnung. Vorher war das ja mal in meinem Büro in der alten Wohnung, jetzt in der neuen.
In Erl und der Marc und die Nicole, die haben es jetzt tatsächlich geschafft. Die sind jetzt wirklich in Gelsenkirchen angekommen und haben Resse verlassen, schweren Herzen.
Naja, weiß ich nicht. Und sind jetzt auf der falschen Seite des Kanals, wie man mir immer wieder sagt.
Was ist die südliche Seite des Rhein-Herne-Kanals?
Das ist so, genau. Und ja. Nämlich im Stadtteil Bismarck.
Ja.
Und da soll man, ich habe mir immer sagen lassen, da soll man nicht wohnen. Ich finde es ganz schön hier.
Ja.
Also das ist so einer der Gründe, bis sowas alles fertig ist und bis dann irgendwie alle Möbel stehen und dann geht einfach Zeit ins Land.
Naja, und dann halt eben auch beruflich hier und da noch Verschiedenstes.
Genau. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt in die Prüfungsphase komme, es wird nicht unbedingt besser. Also rechne mal nicht mit so vielen Ausgaben der Gretchenfrage, wir bleiben euch treu, wir werden weiter Folgen machen. Es wird aber noch ein bisschen sich wahrscheinlich zeitlich ziehen, bis sich alle Wogen geglättet haben und wir dann endgültig
in ruhiges Fahrwasser kommen. Jetzt ist der Marc aber ja auch einfach ein brillantes Genie und außerdem sowieso immer schon unfassbar fleißig.
Ich würde fast rot anlaufen, ja.
So, dass er, Marc, du, ist das rot? Naja, gut. Also, das wirst du ja alles schon hinkriegen oder aus dem Ärmel schlackern.
Wir werden, ja, so arrogant das zu behaupten bin ich jetzt nicht, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, also es könnte noch ein bisschen dauern, deswegen, ich kann so viel verraten, wir haben tatsächlich noch eine Folge, die bisher noch nicht veröffentlicht ist. Noch auf Halde liegen, die haue ich hier nach dieser hier raus.
Genau, gibt's also, weil ihr so lange habt warten müssen, dann quasi jetzt in kurzer zeitlicher Aufeinanderfolge.
Ich denke auch.
So ein Doppelpack.
Ja, also so allzu lange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Mal gucken, 1-2 Wochen und dann hauen wir die auch noch raus. Und dann müssen wir mal schauen, dann brauchen wir neue und dann gucken wir, wie das so funktioniert.
Genau. Genau.
Richtig, und als heutiges Thema haben wir uns etwas überlegt, was mit uns beiden eigentlich zu tun hat, weil wir beide vor kurzem, also ich vor einer Woche und du weiß ich gar nicht wann.
Die letzte Aprilwoche bis zum 1. Mai, da haben wir noch unsere Abschlussfahrt vom Ausbildungskurs gemacht und wir sind gereist, so wie du jetzt auch auf Exerzitien,
genau,
ins italienische Umbrien, traumhaft schön, also so, ja, genau, und zwar nach Assisi.
Richtig. Können wir nochmal ganz kurz, wo das Wort gerade fiel, nur in 1 versetzen, kannst du erklären, was Exerzitien eigentlich sind?
Exerzitien, was das eigentlich sind? Ja, da machen wir demnächst sowieso noch ein bisschen mehr dazu, nehme ich mal an.
Wir.
Werden wir.
Wenn wir was zu Ignatius von Loyola machen, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Das wäre dann der nächste Heil hier auf dem Plan. Jetzt. Exerzitien ist, hört man, erstmal ein lateinischer Begriff im Hintergrund, da steckt das Wort Exerzitium drin. Ne, man kennt irgendwie Exerzierplätze, Ne? Bei Kasernen, dass er also die, sagen wir mal so, geübt wird. Und genau. Exerzitien sind geistliche Übungen. Man kann sich das, also es gibt unendlich viele Arten und Weisen, wie man das tun kann, sich selber eine Zeit nehmen für sich und für Gott oder eine Zeit für sich mit Gott. Mhm. So. Das kann irgendwie ein verlängertes Wochenende sein, das kann aber auch bei richtig Hardcore-Exerzitien einfach mal 4 Wochen dauern, die man dann mehr oder weniger im Schweigen verbringt.
Ja, die Original-Exerzitien sind ja eigentlich tatsächlich 4 Wochen. Und es gibt die halt in kürzer und man, also wir machen das in der Ausbildung so, dass wir uns so immer so annähern. Ich glaube, die ersten sind 4 ganze Tage, dann 6 und dann irgendwie 8.
Ja, unsere Beauftragungsexerzitien waren dann halt 2,5 oder 3 Tage. Das war wieder etwas kurz dann leider.
Ja, genau.
Und das haben wir dann auch schweigend gemacht. Und das, man merkt einfach, wenn man das wirklich will und macht, das dauert eine Zeit, bis man halt so im Schweigen angekommen ist. Und es dauert auch eine Zeit, bis man wieder rauskommt.
Richtig. Man kommt immer in so einem leicht verstrahlten Zustand wieder zu Hause an.
Ich kann das bestätigen. Ich habe versucht, mit dir zu telefonieren, als du aus Exerzitien wieder da warst. Und das war.
Ja, meine Frau kennt das inzwischen schon. Und hat so ihre Methoden, damit umzugehen. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern wir waren genau für diese Exerzitien, also war ich jetzt letzte Woche für insgesamt 8 Tage in Assisi.
Jetzt warum nach Assisi?
Genau, Assisi, weil das die Geburtsstadt, Wirkungsstätte und der Todesort des heiligen Franziskus ist.
Und weil wir da jetzt gerade noch quasi so dicht dran sind und weil das auch echt eine interessante Figur in der Kirchengeschichte ist, und nicht zuletzt auch, weil der derzeitige Papst als erster in der Weltgeschichte sich dazu entschlossen hat, den Namen des heiligen Franziskus anzunehmen, dachten wir, gucken wir doch heute mal, wo wir noch so schön voll mit Eindrücken von Assisi sind, mal so in das Leben des heiligen Franz und versuchen irgendwie dahinter zu kommen, was das wohl mit dem auf sich hat. Mhm. Ich kann vorneweg sagen, der war massiv bekloppt.
Ja.
Ja. Also gibt es noch viele, viele Beispiele dann, wie man überhaupt sagen kann, dass Heilige häufig irgendwie oder Leute, die dann von der Kirche heilig gehalten werden.
Naja, ja, es ist ja so.
In der Bibel schreibt Paulus ja auch, ne, an alle Heiligen in Korinth. Und damit meint er jetzt nicht irgendwas Besonderes, sondern halt einfach alle, die sich halt zu Christus bekehrt haben oder versuchen, ein christliches Leben zu führen, die sind schon heilig. Jetzt gibt es ja noch diese besonders Heiligen.
Genau.
Können wir vielleicht mal kurz erklären, wie das dazu gekommen ist. Das spielt ja gerade im Katholischen und ne, mit der heiligen Verehrung im Mittelalter, später dann in der frühen Neuzeit von Martin Luther ganz massiv kritisiert. Da kommen wir sicher en passant auch noch so drauf zu sprechen. Vielleicht mal kurz zu den Wurzeln der heiligen Verehrung. Wie kommt das, dass gewisse Menschen von der Kirche besonders verehrt werden und dass denen Kirchen gebaut werden und tolle Grabmäler und so? Da müssen wir jetzt zurückdenken an unsere Vorlesung bei Alfons Fürst, alte Kirchengeschichte.
Ach du liebe Güte, jetzt fragst du mich was. Meine Güte.
Die Anfänge.
Ich hätte jetzt, boah, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich hätte jetzt stumpf gesagt, ach nee, Quatsch, Märtyrertum, oder?
So,
natürlich. Entschuldigung, man muss ja auch einfach nur mal kurz sich in sein christliches Herz erinnern. Naja, also wir haben, das frühe Christentum macht ja also sehr früh die echt unschöne Erfahrung, dass ihr Glaube auf Widerstand stößt. Das hat einmal damit zu tun, dass natürlich alles im Römischen Reich als suspekt betrachtet wird, was den Kaiser nicht als König und Gott verehrt. Dann gibt es sehr früh schon diesen Konflikt, was ist eigentlich, wenn ein Soldat Christ ist? Ne? Darf der seinen Kriegsdienst leisten? Und nicht wenige haben gesagt, nö, darf ich nicht. Das hat also schon mal irgendwie, also von Massen, Desertion weiß ich jetzt nicht, aber es gibt sicherlich, also es gab durchaus Fälle von Menschen, die gesagt haben, ich greife dann eben nicht zum Schwert, ne? Das verbietet mir mein Glaube. Und also Christen sind schon, die werden schon als subversiv wahrgenommen.
Ja.
So, kümmern sich um die Armen und solche Geschichten. Das ist, also die laufen immer so ein bisschen so parallelgesellschaftsmäßig nebenher. Und das heißt, es gibt durchaus mehrere Wellen der Christenverfolgung. Alfons Fürst hat das mal sehr schön ausgedrückt mit, Christen wurden nicht aktiv von allen Römern oder Menschen im Römischen Reich jetzt verfolgt. Aber wenn mal Gewalt gegen Christen ausbrach, dann hat man so gesagt, es trifft schon die Richtigen. So. Mhm. Also es wurde halt nichts aktiv dagegen unternommen und es wurde zugelassen. Es gibt sehr wohl unter Nero, meine ich?
Ja.
Eine aktive Christenverfolgung.
Nero, groß
also eine staatliche. Da gibt es ein paar Wellen. Und ansonsten gibt es immer so eine unterschwellige Aggression gegen Christen. Und das heißt, es gibt die Ersten, die für ihren Glauben sterben. Also die vor die Wahl gestellt, ob sie jetzt an den Kaiser glauben, ne, und zurückkehren zum Staatsglauben oder eben Christen bleiben, wählen, Christen zu bleiben.
Also nochmal, nur dass man das nicht in den falschen Hals bekommt. Den Römern war das eigentlich scheißegal, was die Leute glauben. Also die Religion der Leute war den Römern total wurscht.
So. Richtig.
Die Römer hatten nur ein einziges Interesse und das ist den Staat zusammenhalten. Mhm. Und ein Aspekt dieses Staatszusammenhaltens war natürlich das gemeinsame römische Recht. Ne? Mhm. Also auch die Pax Romana, der römische Friede, ist ja mit Durchsetzung des römischen Rechtes in Verbindung gegangen. Aber das andere, also das, was den Staat wirklich im Innersten zusammenhält, ist schon auch ein gemeinsamer Kult. Mhm. Kultus, ne, heißt eigentlich in der Ursprungsbedeutung so die Kunst, den Acker zu bebauen, ne? Also den Acker zu bauen. Also das ist eigentlich Kultus, ne? Also so in, kann man übertragen, so einen Staat am Florieren halten.
Oder ja, so. Kultur dann als Lebensraum auch, ne?
Und da, so, und das war den Römern also enorm wichtig, ne? Also letztlich der Identifikationspunkt aller, die im Römischen Reich waren, ist halt nun mal Rom selbst und darin oder darauf der Kaiser. Mhm. Oder in früheren Zeiten dann natürlich irgendwie auch, weiß ich nicht, also die Vertreter der Republik oder so, die dafür standen. Das war ja nur eine sehr kurze Phase in der römischen Geschichte. Genau. Und also für den Kaiser zu beten oder Opfer zu bringen in den Tempeln für den Kaiser, das ist im Grunde ein politischer Akt. Das ist genauso wichtig, wie dass wir heute in unseren Demokratien wählen gehen. Mhm. Ne? So ist damals wichtig, am Tempelkult teilzunehmen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir auch zu Hause bleiben können.
Ja, ich würde sogar noch, vielleicht hinkt, also gut, alle Vergleiche hinken.
Ja, natürlich, nicht. Der aber, hinkt schon mächtig.
Aber denk mal, der ist ja gut. Ich hatte jetzt gerade einen anderen im Kopf, und zwar, es geht auch so ein bisschen um öffentliche Bekundung, dass man diesem Staat angehören will.
Genau.
Ja, hast du, es gibt nämlich jedes Mal bei einem großen Turnier, WM oder EM, gibt es die Diskussion darüber, dass Mesut Özil die deutsche Nationalhymne nicht mitsingt. Das ist jedes Mal wieder ein Aufreger. Er hat das mal irgendwann begründet, ich habe das mal nachgelesen.
Ja, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, blonde und blauäugige Deutsche, die Nationalhymne auch nicht mitsingen. Ja,
tatsächlich singen alle mit außer ihm.
Echt?
Ja, 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 gut. Im Moment ist das so. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass er türkische Wurzeln hat, sondern es geht darum, er singt sie nicht mit. So, und es ist so ein bisschen so, also wenn Christen im Römischen Reich leben, dann ist es so ein bisschen so, die laufen da rum, aber so das Treuegelöbnis zum Kaiser, ne, das sprechen sie halt quasi nicht mit. Also diese öffentlichen Bekundungen, ja, römischer Staat ist heilig, römischer Kaiser ist heilig, Staatsordnung ist heilig und so, die machen die halt nicht unbedingt mit, weil die Christen halt sagen, das ist Verehrung eines Gottes, der nicht unser ist.
Und das, und sogar wenn es gar nicht mal darum geht, irgendwie den Kaiser als vergöttlichte Person zu verehren, sondern meinetwegen dem Zeus für den Kaiser ein Opfer zu bringen und dafür hinterher eine Quittung zu kriegen, ein Libellum, ne, ein Briefchen, wo drin steht, hier XY hat heute am so und so vielten hier geopfert. Am Kaiserkult teilgenommen. So, genau. Das war im Grunde dann so eine Quittung, also ein Libellum.
Richtig.
So, und da war für Christen, also die können nicht, für viele Christen war es halt unheimlich schwer, sie wollten halt nicht an diesem heidnischen Tempelkult teilnehmen. Ne? Ist ja auch eine große innerbiblische Diskussion, der Paulus hat da in den Briefen viel zu geschrieben und ist auch später, das war so eine Frage, die sowieso sogar was den jüdischen Tempelkult anging, schon super kritisch war. Also, ne, dieses, wie, ne, also wie ist das mit fremden Religionen oder mit Teilnehmen an fremden Kulten so, ne? Genau. Also es ging so weit, dass Leute wie Tertullian, der irgendwie 150 so rumgelebt hat in Karthago, auch römische Stadt da zu der Zeit schon, sagt, also Christ kann nicht werden, wer auch nur im Entferntesten mit diesem Kult zu tun hat. Mhm. Will sagen, wer Weihrauch handelt, mit Weihrauch handelt,
ja,
kann nicht Christ werden, für Tertullian. Später, als das Christentum dann Staatsreligion geworden ist, hat es auch den Weihrauch übernommen, der aber eigentlich aus dem Heidnischen kommt. Ne? Also sehr interessant, heute verbindet man katholische Kirche immer gerne mit Weihrauch, ist aber jetzt gar nichts explizit Christliches, sondern ursprünglich eben dieser heidnische Tempelkult, von dem unheimlich viel ins Christentum übergegangen ist, nachdem das Christentum Staatsreligion wurde.
Ja.
So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei den Blutzeugen. Jetzt gab es also ein paar Leute, die also gesagt haben, nee, da mache ich nicht mit. Und denen wurde dann gesagt, ja, aber wenn du nicht mitmachst, dann kannst du hier nicht weiter bleiben oder wir bringen dich um. Mhm. Also geh jetzt gefälligst opfern und dann kriegst du dein Briefchen. Das ist uns übrigens scheißegal, was du glaubst. Du kannst ja gerne weiter deinen komischen Java-Gott da verehren und diese alberne Figur an dem Kreuz toll finden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber du musst das Opfer formal mitmachen und dir diese Quittung holen. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, nein, mach ich nicht. Und dann gab es halt auch welche von denen wiederum, die dann ins Gefängnis gewandert sind, ne, beugehaft oder so. Und es gab halt auch welche, die umgebracht wurden. Und etwas wilder und ohne diesen ganzen Opferhintergrund natürlich unter Nero schon, der dann explizit in Stadt Rom eine Christenverfolgung angezettelt hat. Also wirklich ein Pogrom gegen die Christen. Und ich glaube, der versucht den Brand, den großen Rombrand, den in die Schuhe zu schieben. Irgendwie so. Ne?
Exakt.
Da sind also im Zirkus viele Christen umgekommen. Und die galten jetzt ja als besonders verehrungswürdig, weil...
Naja, sie haben halt ihren Glauben nie aufgegeben, sind für diesen Glauben gestorben, für diesen Gott. Und haben sie das ultimative Opfer gebracht.
Die Bluttaufe empfangen.
Ne? Genau, richtig. Da wird dann auch sofort die Parallele zu Jesus, der ja auch im Prinzip, als er am Kreuz starb, dann als Staatsaufrührer hingerichtet worden ist. Und diese ganzen Dinge. Und
also diesen Christus ähnlich durch ihr Sterben für den Glauben.
Und weil ihnen eine besondere Nähe zu Jesus Christus zugesagt wird, wird ihnen dann auch dementsprechend ein besonderer Status später im Himmel zugesprochen. Und dann beginnt diese ganze Idee, dass es gibt Menschen, die sind aufgrund ihrer Lebensweise Jesus näher, haben einen besonderen Status und irgendwann, und ich kann jetzt nicht mehr genau mit dem Finger drauf zeigen, vielleicht weißt du das, wann das eintritt, beginnt diese Idee von, der kann bei uns Fürsprache halten.
Weil der ist sicher bei Gott, ne? Wenn er schon für den gestorben ist, dann wird er den sicher aufgenommen.
Richtig, und dann entsteht so die Idee, da ist ein Heiliger und ich kann zu diesem Heiligen beten, wohlgemerkt nicht den Heiligen anbeten, aber ich kann zu ihm beten, dass er bei mir für Gott
ein gutes Wort einlegt. Weil ich ja weiß, dass der schon auferstanden
ist. Weil ich dessen sicher sein kann. Deswegen ist es im Übrigen für die Kirche auch später total wichtig, festzustellen, wer wirklich ein Heiliger ist und wer nicht. Weil man ja die richtigen um Fürbitte bitten soll und nicht den falschen irgendwie.
Ne? Also dann diese Märtyrer, die haben dann halt ihre Ehrengräber bekommen, ne?
Ja.
Also in den Katakomben oder auf bestimmten Friedhöfen, die waren also schon erkennbar. Und wie wir Menschen so sind, wir haben gerne Vorbilder, ne, die wir, ne?
Genau.
Und wir haben halt auch eben gerne Sorgen und sagen wir mal, sich jetzt bei einem Gebet in einer bestimmten Angelegenheit immer den großen Weltenschöpfer vorzustellen, ist ja vielleicht auch ein bisschen erdrückend. Wenn ich jetzt aber weiß, hier da dieser dieser Porphyrius oder weiß ich nicht, wer auch immer. Nein, Porphyrius hier war, glaube ich, kein Heiliger. Aber gut. Also den hat man ja noch gekannt, ne?
Genau.
Der war ja eigentlich ein Mensch, mit dem konnte man gut leben. Und wenn man jetzt sicher sein kann, dass der Aufnahme gefunden hat in der Herrlichkeit Gottes, weil er fürs Evangelium gestorben ist in der Nachfolge Jesu, dann ist das ja vielleicht leichter, sich den mal vorzustellen beim Beten, als jetzt immer dieses große Ganze.
Das ist übrigens zur Zeit von Franziskus auch so, tatsächlich. Also als er sein Bekehrungserlebnis hat, da hat das auch ganz viel damit zu tun, dass Jesus in dieser Zeit als Weltenkönig immer dargestellt wird. Sämtliche Bilder, die man so von ihm kennt, alle Kreuze, die man von ihm kennt, alle Darstellungen irgendwie, die handeln von dem König, der auch auf einem Thron sitzend, nicht selten auch mit den Reichsinsignien, also irgendwie einer Form von Zepter oder Reichsapfel oder so, dargestellt wird. Ja, eine Figur, zu der man nicht wirklich gut reden kann.
Ne? Also, weil da so ein Abstand ist.
Genau, ne? Weil da so ein richtiger Abstand ist. Zu einem König geht man hin und sagt mal, ich habe da Mist gebaut. Was hältst du denn davon? Das macht man
nicht. Oder ich habe hier das und das Problem, was meinst du denn?
Genau, richtig. Das passiert halt nicht, sondern der ist ganz weit weg. Und da macht es Sinn, eine ganze riesige, und es gibt ja irgendwann Heerscharen von Heiligen, ne? Dass man die halt irgendwie fragt. Und dann hat auch irgendwie, jedes Dorf hat da so ihren Dorfheiligen, so, ne? Der nicht unbedingt aus diesem Dorf kommen muss, aber wo man so sagt, ja, das ist so unser irgendwie. Im Bistum Essen sind es Damian und?
Kosmas und Damian.
Kosmas und Damian, genau.
Byzantinische Ärzte.
Was hat Münster?
Ludger, aber den haben wir hier auch, ne? Den Bischof.
Genau.
Der hier damals Germanien,
ne? Also,
missionierte. Das können alle möglichen Sachen sein. Richtig. Also es ist, also der Grundgedanke früher, ganz, ganz am Anfang ist es, diese Verehrung, die wir denjenigen zuteil, die halt wirklich sich selbst opfern oder das Leben hingeben, so, also Märtyrer, Martyria ist ja Zeugnis geben, mhm, und das ist für die Christen klar, dass das das heftigste oder das eindeutigste Zeugnis ist, was man geben kann, wenn man dafür stirbt. Ist ja auch was Jesus selber schon gesagt hat, es gibt keine größere Liebe im Leben, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.
Und im Übrigen, vor diesem Hintergrund, den wir jetzt gerade so ein bisschen beschrieben haben, muss man auch eine Hagiographie, also die Lebensbeschreibung eines Heiligen, versuchen zu verstehen. Die Beschreibungen oder Lebenszeugnisse eines Heiligen sind nicht unbedingt auch, aber nicht unbedingt dazu gedacht, historische Aufzeichnungen zu sein.
Ne? Also, nee, sondern da soll sichtbar werden, die besondere Nähe, also wie gesagt, das war der Heilige ganz am Anfang eben nur diese Blutzeugen.
Genau.
So, und später konnte dann das Zeugnis, galten eben auch andere Menschen als besonders heilig, wenn sie halt einen bestimmten Lebenswandel oder irgendwelche für andere Menschen überzeugende Dinge getan haben.
Genau, richtig. Und das heißt also, man muss immer so ein bisschen auch gucken, was konkret hat eigentlich diese Hagiographie für einen Background? Was möchte sie uns sagen?
Also diese Heiligenbeschreibung.
Richtig, genau. Also man kann tatsächlich, ne, hätten wir jetzt hier Stefan Thesing sitzen vom Trüher Alert, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, dann wäre die erste Frage sofort, was steht eigentlich dahinter, hinter dieser Geschichte? Diese Frage kann man stellen, ist auch durchaus sinnvoll. Aber sagen wir mal, aus theologischer Sicht ist eigentlich so die Aussage, was soll sie eigentlich den Gläubigen sagen, noch interessanter, ne? Und kommt die eigentlich an? Das ist so ein bisschen die Geschichte. Vor allen Dingen, weil immer auch Elemente eines echten Lebens dahinter stecken. Es ist also ja nicht so, dass diese Figuren immer zwangsläufig ahistorisch sind, nur weil ihre Geschichte eventuell ein bisschen ins Kraut schießt.
Ja.
Also Franziskus zum Beispiel ist relativ sicher eine historisch existierende Figur.
Nein, absolut sicher.
Ne? Genau, ebenso wie Ignatius von Loyola. Ich glaube, bei Laurentius war das nicht ganz sicher. Kann das sein?
Du, haben wir nicht ein großes Heiligenlexikon?
Nee, ich habe das hier nicht stehen. Ich meine aber, dass der nämlich letztens, also vor nicht allzu langer Zeit, aus dem Katalog gestrichen worden ist, mhm, weil man eben nicht nachweisen konnte, dass es den wirklich gab. Also es passiert tatsächlich auch übrigens, dass Heilige
erfunden werden.
Ja, und ja, dass sie dann im Nachhinein, wenn man es entdeckt, dann wieder aus dem Katalog entfernt werden. Das passiert. Das ist natürlich für diejenigen so ein bisschen doof, gerade bei zum Beispiel Laurentius, ne? Also Wanderheiliger, Heiliger aller Reisenden. Hm. So, also diese, oder Christophorus halt auch, ne? Ähnlich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein legendarischer Heiliger. Ne?
Genau. Vielleicht war es auch der. Auf jeden Fall, aber
Christophorus.
Mit den Plaketten.
Ja, ja.
Genau, so nicht Laurentius, Quatsch, Christophorus. Wie ist der denn gestorben?
Christophorus, der ist gar nicht gestorben.
Ich weiß, wenn er nicht gelebt hat, kann er, aber wie ist der denn nach Legende?
Die Legende, die Kern der Christophorus-Legende ist, er ist ein großer, ein Riese quasi, der ja eine Art Fährmann ist.
Ach, richtig, so war das, genau. Ja, ja, ne? Laurentius war der mit dem, der Toast, also der ist gebraten worden.
Ja, da verschiedene. Ja, Heilige werden dann auch häufig gerne, also wenn es Märtyrerheilige sind, also ne, welche, die zu Tode gebracht wurden, dann werden die häufig dargestellt mit Hinweisen auf ihre Todesart. Also
genau,
zum Beispiel, und das ist dann auch immer das, wo sie ihre Schutzfunktion, ja, haben. Wenn man jetzt Schutzheilige gibt, dann
leicht makaber.
Das ist ganz lustig. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt Florianus, der ist unter, ich glaube, Diokletian, also das war der letzte christenverfolgende römische Kaiser. 30 Jahre später war schon Konstantin und da war dann plötzlich alles ganz anders.
Mhm.
Also unter Diokletian haben Leute im Gefängnis gesessen. 30 Jahre später sind die plötzlich dann römische Staatsbeamte geworden und als Bischöfe und was nicht alle.
Mhm.
Egal, also Florianus war ein römischer Soldat. Ich weiß nicht, Lorch, irgendwo, also im heutigen Österreich.
Frag mich nicht.
Mhm. Und der war halt frommer Christ und Soldat. Das war gar nicht so selten. Also unter Soldaten war das Christentum sehr schnell sehr verbreitet, mhm, interessanterweise. So, und dem sein Vorgesetzter, also der römische Statthalter dieser Provinz da, in der er seinen Dienst hat, der wusste dann auch, dass er Florianus da Christ ist, fand das jetzt auch nicht weiter schlimm, bis dann halt das kaiserliche Edikt erging, jetzt wäre mal wieder hier so eine Opferrunde dran und dann hat Florian gesagt, nee, mach ich nicht und dann hat der Statthalter gesagt, ja, aber mach das doch und dann hat Florian gesagt, nee, mach ich nicht und dann hat der Statthalter gesagt, ja, aber du weißt ja, ich kann ja hier ich kann ja nichts für dich tun, wenn du das nicht machst,
mhm,
und geh doch einfach opfern, mir ist das egal, du kannst ja weiter Christ bleiben. Aber, und Florian sagte, nee, mach ich nicht. Und dann haben sie den halt mit einem Mühlstein um den Hals in den Fluss geworfen,
mhm,
und er säuft.
Mhm.
Und deswegen, also weil der, ne, im Tode eine gewisse Affinität zum Wasser zeigte, ist der dann Schutzpatron der Feuerwehr geworden.
So.
Ne? Also der wird dann auch immer halt feuerlöschend mit so einem Wasserkübel abgebildet oder so. Lustig auch bei der heiligen Lucia, der hat man die Augen ausgestochen, auch in so einer Christenverfolgung. Mhm. Und die ist jetzt also Schutzpatron
der Augenärzte.
Nein. Ganz genau.
Ja, ernsthaft?
Ja, ja, und halt gegen Augenkrankheiten. Und so. Und die wird halt auch immer dargestellt. Meistens halt so mit irgendwie so einem Kranz im Haar, mhm, und einem kleinen Tellerchen. Und auf dem kleinen Tellerchen, da liegen ihre Augen.
Ne? Ja.
Genau. Das, so.
Also,
damit die gut zu erkennen sind. Ne?
Christen haben ganz gerne, ja, also das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz nur noch eben sagen, das mit den Bildern von Heiligen, also wenn die an so eine Kirche gemalt werden, die sollen ja den Leuten, die eventuell nicht lesen und schreiben können, sollen ja was sagen, die sollen ja zu einem Menschen sprechen. Und dann muss es eben sehr explizit werden. Es ist trotzdem ganz schön makaber, wenn man vor so einem Fenster steht oder vor so einem Bild und man sieht halt irgendwie so eine Frau mit Augen auf den Tellern. Also,
oder Saint-Denis, ne? Saint-Denis, Sankt Dionysius, der erste Bischof von Paris, der auf dem berühmten Montmartre, der übrigens deswegen so heißt, ne? Also der Berg der Märtyrer, Montmartre, heute Künstlerfeld und so, heißt so, weil man dort den Denis, also Dionysius, den ersten Bischof von Paris, Ende des zweiten Jahrhunderts dort zu Tode gebracht hat, zusammen mit seinen Gefährten. Und zwar durch Enthauptung. Und angeblich, also der Legende nach, ist der dann mit seinem Kopf unterm Arm noch die 8 Kilometer bis runter nach Saint-Denis, also zum heutigen Saint-Denis von Montmartre runter, da wo das Stade de France jetzt ist, das ist Saint-Denis. Das ist, klebt also an Paris dran, kann man gar nicht sehen, dass da plötzlich Paris zu Ende ist und Saint-Denis anfängt, aber ist so. Und bis dorthin sei der dann mit seinem Kopf unterm Arm noch gelaufen. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass der einfach umgebracht wurde und zufällig hatte jemand da unten an dem Ort, wahrscheinlich auch wieder eine reiche Witwe oder so, halt ein schönes Grab für den Frei. Ne? Mhm. Und ist er halt dort beerdigt worden und dann ist die Legende erst im Nachgang entstanden. Gut, können wir jetzt alle nicht wissen. Wichtig ist, wie wird der dargestellt? Der wird halt dargestellt als Bischof, weil das war er ja, also mit so einer Mitra und mit so einem Stab und allem. Und entweder ohne Kopf und mit seinem Kopf unterm Arm oder aber mit einem Kopf, also das ist dann der himmlische Kopf, der Auferstehungskopf, und nochmal seinen eigenen abgeschlagenen Kopf vor sich hertragend oder unter dem Arm tragend. So, also dann hat der 2 Köpfe.
Schön.
So, kann man, also wenn man jetzt einen heiligen Bischof sieht, irgendeine komische Figur mit 2 Köpfen, ne, oder ohne Kopf, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Saint-Denis handelt, den heiligen Dionysius, handelt, sehr, sehr hoch.
Mhm.
Okay, wir wollten ja eigentlich Franziskus von Assisi
begleiten. So sieht es für mich aus. Und gucken wir uns mal an, was den so begleitet hat, weil das Leben von ihm ist tatsächlich recht. Auf der einen Seite sehr.
Was ist das eigentlich für eine Welt, in der da geboren wird? Jetzt nochmal so Datum irgendwie so und wie war Gesellschaft da? Wie haben die Leute da gelebt? In Italien?
Alles. Genau, also.
Mafia schon oder wie war das?
Nein, also vielleicht ein bisschen schon. Also Franziskus wird geboren 1182 in Assisi. Und das heißt also tiefstes Mittelalter. In einer Welt, in der. Das
ist eine Stadt, die so auf dem Berg ist.
Genau, ne? eine hügelige Stadt. So groß ist sie gar nicht tatsächlich.
Ganz,
unterteilt sich aber trotzdem.
Damals aber wichtig, weil so ein wichtiger Handelsstadt.
Genau.
Und auch eine alte Römerstraße, die da lang geht und so.
Exakt, ne? Genau. Und ist eine Stadt, die sich damals schon in 2 große Bereiche teilt, nämlich die Ober- und die Unterstadt. Spannend für Assisi ist, dass es im Prinzip so 3 Gesellschaftsschichten tatsächlich gibt. Ne? Also einmal das typische Fußvolk, also Bauern und ähnliches, die in der gesamten Legende um Franziskus immer nur so eine kleine Rolle spielen. Also entweder eine sehr große oder eben gar keine, je nachdem in welchem Abschnitt seines Lebens man so guckt. Dann gibt es die Mittelschicht, das sind so Händler, das sind Handwerker.
Das langsam sich rausbildende Bürgertum.
Genau, richtig, das Bürgertum und dann gibt es den Adel. Und der wohnt.
Und den Klerus.
Ja, gut. Und dann, genau, den Adel. Und dieser Adel lebt halt in der Oberstadt und versucht also auch schon räumlich deutlich zu machen, dass sie mehr wert sind. Und Franz wächst in einer Welt auf, in der dieser Konflikt zwischen diesen beiden Schichten, nämlich Bürgertum, ne, wachsendes Bürgertum und Adelsschicht, wo der so seine Formen annimmt, weil nämlich die Bürger relativ nicht ganz unberechtigt fragen, mit welchem Recht eigentlich die Adligen sich als höher gestellt ansehen, weil sie ja gar nichts herstellen.
Ja, wohingegen sie, also gerade Franziskus ist ja Sohn eines ziemlich reichen Tuchhändlers.
Genau, ne? Gut betucht.
Gut, ja, kann man so sagen.
Mhm.
Und diese Leute, das ist halt einfach so eine Clique von reichen Händlern, die einfach in der Stadt viel Macht ausüben, die halt auch sich einen Rat wählen in der Stadt und die dann im ständigen Clinch liegen mit den eigentlichen Herrschern, ne, weil die halt sagen, guck mal, wir haben hier die ganzen Produktionsmittel und wir schaffen alles bei. Mhm. Ne? Und euer ganzer Reichtum basiert auf unserer Arbeit, Klammer auf der Arbeit unserer Untergebenen, Klammer zu.
ne? In der Tat.
Wie kommt das, dass ihr, und so muss man sich vorstellen, es ist also eine unruhige Zeit. Erstmal sind die Städte, die da in Umbrien sind, miteinander im Clinch ständig. Ne? Jeder will immer der Erste sein. Also Assisi ist in relativer Nähe zu Perugia.
Richtig.
Nicht weit weg, 30 Kilometer oder so, weiß ich nicht. Ne?
Vielleicht ziemlich nah dran. Also,
ja. Also die haben sich ständig bekriegt. Und zwar so richtig mit Waffen und sich gegenseitig umbringen. Mhm. Und als wäre das nicht schon genug, gab es eben auch innerhalb der Städte noch diese Sozialverwerfungsfäden. So. Was also im Falle Assisi so weit ging, dass Franz, wenn ich mich richtig erinnere, wurde mir so eine Geschichte erzählt, als ich in Assisi war, dass der Franz zusammen mit anderen Jugendlichen, irgendwie Zeiten hatte von 16, 17, 18 mhm. oder was weiß ich, also auch so Kaufmannssöhne, ne? So, mhm. so ne? Sich, die sind also auf den Berg hochgestiefelt, wo der, wie heißt der nochmal, dieser Schloss? Diese Burg, diese
Befestigung,
das ist die Rocca, genau. Also der Fels da oben, das ist halt eigentlich der Sitz des Fürsten, also des adligen mhm. Herrschers der Stadt. Und jetzt einfach die Bürger der eigenen Stadt haben sich zusammengerottet, also diese Jungs, ne, sind da hochmarschiert und haben die Rocca geschleift.
Ne? Genau.
Haben die also in Teilen demoliert, abgetragen und ja. Und da hat er dann wohl auch schon direkt ein bisschen das Mauern gelernt, was er später noch ganz gut hat brauchen können, wie wir dann.
Ja. Genau, also
war ein Draufgänger, wilder Draufgänger.
Ne? Richtig, also Franziskus, so ein bisschen so zu dem, wie er so aufgewachsen ist, also diese Kriegsgeschichte wird nachher noch relevant für ihn. Franziskus lernt, weil sein Vater beschließt, dass er natürlich in seine Fußstapfen treten soll. Er hat also einen jüngeren Bruder. Und es hat nicht nur diese erstgeborene, zweitgeborene Geschichte spielt da rein, die auch. Aber auch, dass Franziskus wohl in jungen Jahren bereits irgendwie Talent fürs Handeltreiben irgendwie zeigt. Also er ist in dem, was er macht, gar nicht so schlecht. Beschließt der Vater, dass er also irgendwie in seine Fußstapfen treten soll. Franziskus lernt übrigens in einer kleinen Kirche, die wir auch besichtigt haben, in Assisi übrigens. Da lernt er leidlich lesen und schreiben. Er lernt, was nie seine große Stärke sein wird. Also später in seinen Briefen sieht man immer noch eine recht krakelige Handschrift.
Und Fehler en masse.
Genau, richtig. Er lernt rechnen, er lernt Latein in Grundzügen. Also so die Dinge, die man halt braucht, wenn man irgendwie Handel treiben möchte, so ein bisschen Lingua Franca halten, dass man irgendwie mit Leuten, die eben nicht Italienisch können, auch Handel treiben kann. Sein Vater nennt ihn Franziskus vermutlich, also seine Mutter hat ihm einen anderen Namen gegeben, der mir jetzt nicht mehr einfallen will.
Und ja, aber das ist ja eigentlich lustig, das ist ja gar nicht sein wirklicher Taufname, ne?
Dann, genau, richtig.
Sondern
Johannes, genau. Ja. Johannes Giovanni ist ja nämlich in Wahrheit sein Taufname und sein Vater kommt aus Frankreich zurück und ist von Frankreich so unglaublich begeistert, dass er seinen Sohn er kommt nach Hause und beschließt, seinen Sohn umzubenennen.
Also weil er Frankreich so geil fand.
Damit man auch mal so ein bisschen so patriarchale Strukturen werden da nicht hinterfragt, nicht? Genau. Franziskus wächst auf. Franziskus ist, wie du gerade schon gesagt hast, ein Draufgänger. Er hat ziemlich gut Geld. Es
gibt halt auch Geschichten, dass er sich also immer völlig seltsam kleidet, irgendwelche bunten Geschichten sich anzieht. Also immer schön auffallen, ne?
Auch in der Gesellschaft. Er muss mit Geld um sich geschmissen haben. In der damaligen Zeit ist es so, wer das Geld ausgibt, also wer das Fest ausrichtet, bestimmt auch, wo das Fest stattfindet, wer da kommen darf. Und seine Eltern werden da wohl nicht viel gegen gehabt haben. Denn wer solche Feste ausrichtet und da so das ganze Bürgertum zu einlädt, der macht sich natürlich auch einen Namen und einen guten Ruf innerhalb des Bürgertums. Wohlgemerkt, nur dessen, also nur darin in dieser Schicht, dass es Armut geben könnte, nimmt Franziskus in dieser Zeit offenbar nicht wahr. Auch nach eigenem Zeugnis, nach dem, was er so geschrieben hat, er sagt also, die ersten Jahre seines Lebens, die erste Hälfte, hätte er gelebt, als ob es Christus nicht gäbe. Und er muss also das komplett ausgeblendet haben irgendwie.
Ja, oder ist halt einfach so, da, ne, war Kirche, war einfach so der vorherrschende Kult wieder, das ganz Normale, das, was man halt gesellschaftlich mitmacht. Vielleicht ein bisschen ähnlich so wie so in der jüngeren Vergangenheit hier bei uns. Ist ja ganz normal, hat man irgendwie ein bisschen evangelisch oder katholisch. Die Frage war vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren noch eine total normale, sinnvolle Frage. Heute ist halt natürlich schon längst nicht mehr so.
Richtig.
Ja, aber damals war halt keine Frage, ne? Man war natürlich, irgendwie, man wurde als Kind getauft und alles, also.
Richtig. Also, er hat im Prinzip eine recht normale Kindheit für einen Menschen seines Standes und da insofern eine sehr besondere Kindheit, dass er eben sehr viel Geld hat, mit dem er um sich werfen kann. Und wir haben ja gerade diese Kriegsgeschichte zwischen Adel und Bürgertum und zwischen Perugia und Assisi gerade schon erwähnt. Die wird nämlich relevant, weil Franziskus in seinem jugendlichen Übermut beschließt, er möchte an einer Kampfexpedition teilnehmen gegen die Stadt Perugia. Und das macht er auch und er wird im Kampf verwundet. Kommt nach Hause und muss sich über einen langen Zeitraum wieder nach oben peppeln. Ja, also er ist verwundet und muss das irgendwie wieder ausgleichen. Er wird, glaube ich, auch krank, wenn ich nicht ganz falsch liege, dazu noch irgendwie. Und es wird also berichtet, er muss relativ lange, muss er irgendwie auf Krücken laufen. Und
sitzt auch lange da in Gefangenschaft.
Genau, ja, ach richtig, genau, der ist auch in Gefangenschaft. Richtig.
Sagen wir, ein Jahr was genau. Eingekerkert bei Wasser und Brot.
Genau.
In Perugia.
Wird auch wohl gefoltert, wobei nie genau klar ist, inwiefern, also wie das ausgesehen haben könnte. Das beschreibt er selber nicht in irgendwelchen Briefen. Und auch alle anderen wissen es nicht. Es heißt nur, er hat die Zeit unter Folter und Gefangenschaft sehr gut überstanden. Also erstaunlich gut, unerwartet gut überstanden, aber mehr wird da nicht gesagt.
Ja, kommt halt wieder nach Hause und steigt wieder in der Firma vom Vater ein und erstmal hat sich scheinbar nichts verändert, außer dass die Leute sagen, der ist ja ein bisschen stiller geworden irgendwie so. Ne?
Genau, richtig. Also nur um die zeitlichen Abstände, 1182 wird er geboren, 1202 ist diese Expedition.
Also ja? Da ist er, ne, grad 20.
Genau, richtig. Und also richtig jung geht er da irgendwie rein. Ne? Und jetzt hast du gerade schon gesagt, er wird irgendwie stiller, weil er jetzt irgendwie merkt, so dieses ganze Feiern und dieser ganze Kram ist also völlig oberflächlich und ne, so im Angesicht des Todes wird man ja eventuell nachdenklicher, was das eigene Leben angeht und es steigt bereits eine spannende, für später auch wichtig werdende Unruhe in ihm auf und er merkt also so langsam, dass das, was vorher wichtig für ihn war, jetzt immer mehr an Bedeutung verliert. Spannenderweise nimmt er trotzdem an einem zweiten, also an einem Kreuzzug teil. Das ist
ja, das war vielleicht auch so sein erster Versuch, dem irgendwie nachzugehen, so jetzt mal was wirklich Wichtiges zu unternehmen.
Mhm. Genau. Also er kriegt immer, also
was man damals so dafür wichtig hält, ne?
Ja, genau. Er kriegt halt diesen Kreuzzugsaufruf, so wie die ganze Christenheit in der Zeit. Und Er nimmt daran teil und er folgt wohl dem, also es ist übrigens der Kreuzzug gegen die Waldenser und Albigenser, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und er folgt diesem Ritterideal, nicht? Also zum Ritterideal gehört irgendwie mit Armen irgendwie gut umgehen und mit Damen.
Das schon.
Ne? So, dann muss man sich seine eigene Rüstung leisten können. Dazu muss man wissen, so eine Rüstung ist umgerechnet in heutiges Geld ungefähr 250.000 Euro wert. Ja. Das ist auch richtig teuer. Und,
Fetterer Sportwagen. Ne? Jetzt nicht einer von den ganz, ganz teuren, aber auch nicht mehr einer so der. Ne?
Genau.
Also jetzt hier nicht irgendwie Golf GTI, so schon ein bisschen mehr. Ne? So, eher so Richtung, weiß ich nicht, dicker Audi oder was. Oder weiß nicht, was heute so eine Viertelmillion kostet. Ne? Müssen wir mal.
Richtig. Und jetzt fehlt ihm noch die Teilnahme an einem Kampf. Die erfolgreiche Teilnahme, wo gemerkt, damit er sich Ritter nennen darf. Und das hat er jetzt also vor. Steigt auf sein Pferd und reitet diesem Kreuzzug entgegen. Und da wird berichtet, hätte er seine erste Vision gehabt. Er schläft also, kommt genau einen Tag weit und schläft. Und nachts erscheint ihm also eine Vision, in der er von Jesus gefragt wird, sag mal, wem möchtest du eigentlich nachlaufen? Dem Herrn oder dem Diener? Und dann sagt er natürlich, dem Herrn natürlich. Und dann fragt ihn Jesus, und warum rennst du dir jetzt dem Diener nach? Und dann ist er völlig verwirrt und dann sagt Jesus so, jetzt geh bitte nach Assisi zurück und da wirst du erfahren, was du tun sollst. Und er macht das, er dreht um.
Das ist jetzt alles auf Grundlage der Legenden, die wir
genau,
über Franziskus
genau,
haben,
was das wir ist jetzt so erzählen. Das ist typisch Legendenerzählung, ne? Also so eine Erscheinung des Allerhöchsten, passt da ganz gut rein. Und also er dreht irgendwie um, er muss irgendein Erlebnis gehabt haben und er dreht um und geht nach Assisi zurück. So, und das muss man sich ja auch schon mal vorstellen, das ist natürlich sehr skurril. Du bist als glorreicher Held abgereist. Alle haben dir zugeguckt. Ne? Du hast eine verflucht schwere Rüstung und natürlich auch Gefolge so ein bisschen. Das wird immer nicht erwähnt, aber das gehört natürlich dazu. Du kannst eine Rüstung ja nicht alleine anlegen. Da brauchst du ja helfende Hände für. Also du bist halt aber vor allen Dingen von allen gesehen worden und alle verbinden große Hoffnungen mit dir. Und dann tauchst du alleine, so als der einzige Feigling, am Ende wieder auf. Also es muss auf die Bewohner unglaublich verstörend gewirkt haben, dass ein so berühmter Sohn Assisis so früh wieder da ist und diese glorreiche Tat nicht mal beginnt. Ja, nicht mal, also es geht ja gar nicht darum, dass das nicht zu Ende geführt hat, sondern er hat ja nicht mal richtig angefangen. Also ganz komisch, das kommt schon total seltsam irgendwie an. So. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo jetzt die Story rein hingehört, an welchem Zeitpunkt, dass er sein Pferd verschenkt und seine Rüstung.
Ich glaube da und ist dann
zurückgelaufen. Ich meine auch, dass es da, ne? Ich glaube nämlich auch, also auf dem Weg zurück, meine ich, wird also erzählt, er trifft einen mittellosen Adeligen, der also kein Geld mehr hat und der aber unglaublich gerne an diesem Kreuzzug auch teilgenommen hätte, sich aber die Rüstung nicht leisten kann.
Ja, dann mach doch.
Genau. Und an dem Punkt, er kommt also ohne alles zurück, an dem Punkt ist sein Vater natürlich stinksauer, weil das war nicht Franziskus Geld. Die Rüstung ist ihm wohl geschenkt worden von seinem Vater und sein Sohn hat man einfach den, du hast es gerade schon gesagt, also 250.000 Euro, sagen wir mal, den Phaeton oder ne, dicke Fette, was immer da jetzt, wie, ich weiß, kenne ich mal ein Auto, das so teuer ist. Also hat einfach dieses riesendicke Auto verschenkt und gesagt, brauche ich nicht mehr. Ja, und das, man kann sich vorstellen, wie da so sein näheres Umfeld reagiert hat und auch übrigens auch das weitere Umfeld reagiert hat. Und Franziskus begibt sich jetzt deutlich auf Sinnsuche und versucht seinem Leben irgendwie eine Richtung zu geben und ist ein bisschen ja, verwirrt und verzweifelt und weiß nicht so richtig, was er tun soll. So. Und jetzt passiert es, dass er einem Aussätzigen begegnet. Franziskus nimmt jetzt zum ersten Mal wahr, dass es in seiner Stadt, in Assisi, so etwas wie Armut, so etwas wie Krankheit oder so gibt. Ja, also vielleicht ist das nicht ganz klar, wenn man eine Krankheit hat, auch wenn sie nicht ansteckend ist, man weiß es aber nicht und Ansteckung kennt man nicht in der Zeit. Man weiß nur, wo ein Kranker ist, sind meistens ziemlich viele Kranke und man geht diesen Kranken aus dem Weg, was aus Hygienegründen gar nicht so blöde war. Und um das sicherzustellen, ist es so, wenn du eine Krankheit hast, eine Aussätzigkeit, also irgendeine Form von Aussatz ist irgendwie alles, was du sehen kannst. Ne? Also von der Schuppenflechte bis hin zu, sagen wir mal, der Beulenpest kann das alles sein. Man versucht, den Kontakt mit dir zu meiden. Und wahrscheinlich reden wir bei Aussätzigen in der Zeit in der Stadt von, ich meine, Lepra, wenn ich nicht ganz falsch liege. Mhm. Und was macht man also mit solchen Leuten, wo man eine Hautveränderung sieht? Das reicht also auch schon eine Pigmentstörung übrigens. Die kriegen erstmal besondere Kleidung an, dass man sie erkennen kann. Und dann kriegen sie diese Rassel, die kennt man heute auch noch bei Kindern. Die werden ganz gerne auf so Jahrmärkten verkauft. Das sind diese Ratterdinger. Ja, die dreht man und dann machen die so ein klackerndes, ratterndes Geräusch. Und die Teile sind ursprünglich dazu gedacht, dass man hört, oh Gott, da kommt ein Kranker, ich gehe hier mal weg.
Ja, gehe ich mal auf eine andere Straßenseite.
Genau, richtig. Also die mussten das, wenn sie eine Stadt betreten haben oder ein belebtes Gebiet, dann mussten die rattern, damit die Leute eine Chance hatten, denen aus dem Weg zu gehen. Und er trifft jetzt also diesen Aussätzigen und entgegen aller Vernunft im Prinzip geht er auf diesen Aussätzigen zu, begrüßt ihn und gibt ihm den Bruderkuss. Und jetzt hilf mir mal kurz. Als ich das gehört habe, die Story, habe ich gedacht, ist der Bruderkuss im Mittelalter nicht wirklich ein Kuss auf den Mund?
Du, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Wichtig ist
schon wegen Ansteckungsgefahr.
Ja, natürlich.
Also das
natürlich.
Ist halt super gefährlich, in Wahrheit. Aber die sind sich auf jeden Fall sehr nah, sie umarmen sich. Es gibt eben diesen Bruderkuss, wie immer der jetzt konkret ausgesehen haben mag. Und Franziskus entdeckt so seine Zuneigung für diese Armen der Ärmsten. Und lebt auch tatsächlich in einem
ja, so. Ja, aber das kriegt er ja erstmal nicht vernünftig zusammen mit dem, was eigentlich sag mal, familienseitig von ihm erwartet wird.
Ne? Nee, natürlich nicht.
Ich weiß jetzt nicht, wann das dann passiert in seinem Leben, aber es kommt irgendwann dazu, dass er, dass Franziskus, also einfach um jetzt dieses ewige Hin- und Hergeeier und diese Zerrissenheit ne, zwischen den verschiedenen Pflichten und so, die er empfindet, irgendwie zu überwinden, sodass er wirklich. Also das muss eine sehr innige Beziehung gewesen sein zwischen Vater und Sohn. Erstgeborene, so die haben sich schon echt eigentlich sehr gemocht, ne? Und haben so, also war schon auch der Lieblingssohn. Ich glaube, der alte Vater von Franziskus hat dem auch unheimlich viel durchgehen lassen, ne? So, wie das halt so ist. Aber irgendwann hat Franziskus also auch öffentlich angeblich also mit dem Vater gebrochen, indem er sich also einfach fasernackt ausgezogen hat.
Das ist die genialste Szene überhaupt.
Und dem Vater also die teuren Tücher vor die Füße wirft und sagt, also jetzt unterstehe ich halt, also jetzt gehe ich zum Vater im Himmel, ne? Also jetzt bist nicht mehr du mein Vater, jetzt nicht mehr der Wichtige, sondern,
genau.
Sondern Gott selbst. Und deswegen stelle ich mich jetzt unter den Schutz seines Bodenpersonals, was also hier der Bischof von Assisi ist.
Genau, und also diese Szene kann man sich, glaube ich, gar nicht
plastisch genug
vorstellen. Genau, das, also er hat ja irgendwie Geld von seinem Vater und nimmt dieses Geld mit und fängt an, das an Arme zu verteilen, und das passt dem Vater alles gar nicht, und dann Aussätzige zu verteilen. Also dieses Aussätzigen Haus da ist auch ständig irgendwie unterfinanziert, und Franziskus unterstützt sie. Dann gibt's ja noch die kleine Kapelle San Damiano, ungefähr so 1,5 Kilometer.
Ja, das war dann so die erste Aktion. Ich glaube, hat ja einen Traum, wird in den Legenden berichtet, Traum gehabt, ne? Ja, ja, wo Christus erscheint und Franz, baue meine Kirche wieder auf. Und er hat das erstmal ganz wörtlich genommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim Rockerschleifen und Umbauen hat er schon so ein bisschen Mauern gelernt.
Genau. Also wie man Sachen kaputt macht, das hat er da gelernt. Und jetzt
immer auf Aufbau lernt er jetzt. Ja, und hat relativ zügig nach seinem heftigen Ausstieg da, ist ja dann auch öffentlich klar, muss er schon eine unheimliche Anziehung gehabt haben auf andere junge Männer, die sich ihm dann angeschlossen haben und gesagt haben, ja komm, mit dem können wir das auch zusammen.
Mach mal nicht ganz so schnell. Also er rennt halt, es gibt halt diese also tatsächlich in der Vita heißt es, dass er 1206 Aussätzigen Begegnung, mystisches Erlebnis in San Damiano und Prozess vor Bischof Guido dem Ersten gehabt hat. Also welche Reihenfolge da jetzt war, sei dahingestellt. Aber es gibt einmal diese Szene oder dieses Erlebnis, er geht runter in diese kleine Kapelle von San Damiano, die ist kaputt, die hat Löcher im Dach und in der Wand. Und es wird gesagt, der Priester, der da vor Ort ist, hatte nicht einmal das Geld für die Lampen, also das Öl, für die Lampen, um die am Brennen zu halten. Und Franziskus gibt ihm Geld und unterstützt ihn und hat dann wohl auch diesen Traum vor dem Kreuz von San Damiano. Das ist relativ relevant, weil dieses Kreuz ein ganz besonderes ist. Ich finde es, wenn ich ganz ehrlich bin, unglaublich hässlich. Es ist ein wirklich unglaublich hässliches Kreuz. Es hat aber eine große...
Nicht, dass man sich jetzt vorstellt, das wäre irgendwie so ein Kreuz mit so einem Korpus dran.
Ja.
Sondern das ist eigentlich dieses Kreuz von San Damiano, das sieht man eben auch, also da irgendwie nochmal 50 Kilometer weiter im Tal runter, da gab es mal ein syrisches Kloster, syrischen Mönchen. Und die haben eben also diese orientalische, orthodoxe Ikonenmalerei betrieben. Und das ist eigentlich ist es eine Ikone, also ein Bild.
So sieht es auch
wie
aus.
Wie ein kreuzförmiges Brett, was bemalt ist.
Guck mal, das konnte uns nämlich keiner erklären. Wo das herkommt. Und
wo auch die, ja.
Das ist immer. Interessant.
Man sieht ganz deutlich die Bildsprache, das ist nicht die lateinische, sondern das ist eher so die rumänische, also die byzantinische Bildsprache. So, ne?
Und das Interessante ist, zum ersten Mal sieht nämlich Franziskus, wir haben es vorhin schon erwähnt, Jesus nicht als den Weltenherrscher auf einem Thron sitzend, sondern wieder, also wie ein Mensch eben, der leidend am Kreuz hängt. Nicht? Also zum ersten Mal einen Jesus, der menschlich ist. Und das muss ihn unglaublich beeindruckt haben. Und da wird eben dann diese Vision reingesetzt, die vermutlich, die völlig ahistorisch ist. Es wird dann Niklaus Kuster, der eine Vita über Franziskus geschrieben hat, sagt, also das müssen wir ganz vorsichtig nehmen, diese Vision, bau meine Kirche wieder auf diese Anweisung von Jesus, die er da gehabt haben soll.
Vielleicht ist das auch im Nachgang erst entstanden.
Ziemlich
sehr wahrscheinlich sogar, weil seine erste Aktion ist halt, dass er halt mit seinen Jungs da mit seinen Brüdern durch die Gegend gezogen ist, erstmal San Damiano wieder aufgebaut hat, wirklich also aus Bruchstein, ne? Und da gab, das war nicht die einzige verfallene Kirche oder Kapelle da rund um Assisi, sondern da gab es noch irgendwie 5, 6, 7, 8 mehr, und die sind wirklich erstmal durch die Gegend gezogen, haben das ganz wörtlich genommen und haben Kirchen wieder aufgebaut.
Wahrscheinlich stammt das aus einer Zeit, in der die Kirche als solche, also die katholische Kirche als solche, also christliche Kirche, evangelisch gibt es ja noch nicht, verfallen und brüchig betrachtet wird, und der franziskanische Orden sieht es als seine Aufgabe, das wieder neu zu ordnen. Ja,
und das ist der erste, also das ist tatsächlich der Startpunkt, aber jetzt greifen wir schon wieder vor, ist wirklich der Startpunkt einer riesigen Kirchenreform, also der Einfluss von Franziskus und seiner Gemeinschaft, dem Orden, also der Minderbrüder oder der Franziskaner oder wie auch immer die dann sogar noch so heißen werden durch die Kirchengeschichte hindurch, ist also eine völlig neue Sache. Es gab es nicht, ne? Es gab Bischöfe und Priester in den Städten, also so den Weltklerus. Und es gibt schon die Dominikaner, aber die sind ja noch ein bisschen weiter weg an der Stelle. Und es gibt
die Benediktiner.
Und es gibt Benediktiner, und das sind halt so klassische Schweigemönche, die halt beten und arbeiten und ansonsten unter sich sind und eigentlich auch mit der Außenwelt keinen großen Kontakt haben.
Richtig.
Und Franziskus hat jetzt mal so einen radikal krass anderen neuen Weg. Nicht weniger krass, als er vorher in seinen bunten Klamotten abgehottet hat. ist jetzt auch der Weg, den er jetzt einschlägt.
Genau, aber aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich diese Vision, die man ihm in den Mund legt oder in seine Vita reinschreibt, damit der Orden so einen göttlichen Auftrag bekommt, die Kirche neu zu ordnen.
Ja, ja. Weil sie, aber das ist auch wieder, kann man leicht sagen, ex post, also von hinten, ja, ausgesehen, einfach weil sie diese Rolle gespielt haben.
Genau, richtig. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das Ereignis fällt da rein und dann eben diese Szene vor dem Bischof und seinem Vater. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Bischof rät ihm irgendwann, hör mal, dein Vater ist nur so sauer, weil du sein ganzes Geld irgendwie ausgibst, gib ihm das doch wieder zurück. Ja, dann hört er auch auf, sauer zu sein, und dann sagt Franziskus, gut, dann kriegt er eben alles von mir zurück, was ich jemals von ihm bekommen habe.
Zieht aber auch wirklich alles.
Genau, zieht sich aus, und es gibt dieses schöne Bild, wo also der Bischof ihm so einen Lendenschurz umlegt, damit er nicht ganz nackt vor den Leuten steht. Ja. Eventuell müssen wir uns das wirklich so vorstellen, dass er aus dem Haus heraustritt und nichts anhat. Und spätestens an dem Punkt, stelle ich mir vor, müssen ihn alle für komplett gaga gehalten haben. An dem Punkt ist es vorbei. Franziskus lebt dann, als er dann die Kutte der Armen anlegt, also einfach so einen braunen Stoff irgendwie umwirft. Also das, was eben so die ganz Arme
ist. Das ist gar nicht so leicht in seiner Zeit.
Ne? Natürlich. Ich meine,
weil Besitz jetzt gerade in seiner Gesellschaft gehört einfach dazu.
Genau.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass der sogar eine Eingabe beim Papst hat machen müssen, dass der in Armut leben darf.
Ja, ja.
Das haben die nicht also dann gesehen. Wurde ihm vom Papst garantiert, dass er in Armut leben darf. Also Franziskus hat ein bisschen Bibel gelesen so und hat also gesehen, ja, mit der Armut, das ist auf jeden Fall was Jesus ganz deutlich und laut und wiederholt und eindeutig empfiehlt.
So schickt er seine Jünger aus und sagt, ihr geht bitte ohne Tasche, ohne Vorrat, mit nur einem Kleid und ohne Stock. Also etwas, mit dem man sich verteidigen kann in aller Regel. Ne?
Gegen die
geht ihr los. Und guckt, dass der Heilige Vater, also dass Gott euch irgendwie schon am Leben erhalten wird, nicht?
Ja, also dass ihr diese Erfahrung machen könnt, das könnt ihr halt erst machen. Also dass Gott euch wirklich durchs Leben trägt, das kann man halt nur dadurch erleben, wenn man das halt auch mal ausprobiert eine Weile und eben kein Netz und doppelten Boden, genau, ne, mit Reise und so weiter.
Und deswegen geht er als erstes in die Berge. Das ist jetzt in Assisi nicht so weit weg.
Nein.
Es ist aber verflucht hoch. Wir sind da hochgelaufen. Also es gibt die sogenannten Caceri.
Wir haben uns mit der Gruppe zu acht ganz wunderbar in so einem niedrigen Eichenwald verlaufen. Aber sowas von.
Ist das so?
Ja, ja, da war so ein Hinweisschild, Caceri, da lang. Und dann, ja, gucken wir mal, wir wollen nicht die ganze Zeit auf der Straße. Vielleicht gibt es auch noch so einen Feldweg. Und da gab es da so einen Feldweg. Und dann gingen ja noch zwei, drei Schleifen Serpentinen da den Berg hoch und dann stand man vor einem, weiß ich nicht, irgendwie geteerten Fundament. Wahrscheinlich war das eine Art Wasserwerk-Dingsi. Und dann war Schluss. Und danach fing der Wald an. Und da dachte man, ja komm, wir können mal gucken, ob vielleicht geht's da hinten noch weiter. So, und dann haben wir uns so richtig, das war echt ein krasses Erlebnis. Haben uns so richtig so Hänsel und Gretel-mäßig immer weiter in den Wald gewacht. Und irgendwann standen wir halt so steil im Hang, dass es keine Möglichkeit mehr war, nach unten zu kommen. Und dann fing es an zu regnen.
Das ist schön.
Und dann haben wir es tatsächlich so mit GPS und so, ne? Und ohne Weg wirklich da durchs Unterholz gestapft und immer bergan. Ne? Wir hatten 50-jährige Leute dabei, ne? Das war so ganz und von unterschiedlicher Gesundheit und so. Wir haben, das war jetzt gruppendynamisch schon mal ganz herrlich. Wir haben uns wirklich gemeinsam, haben wir es dann geschafft, bis zurück auf den Wanderweg und sind dann oberhalb der Caceri rausgekommen und mussten dann also nach rechts rum und dann sind wir nochmal ein, zwei Kilometer und dann die ganze Zeit nur bergab runter zur Caceri, weil wir nämlich so steil den Hang hochgelaufen sind. Und da haben sie also in diesem Eichenwald so pfadfindermäßig richtig schön. Das war stark. Also da kann man sich schon vorstellen, dass man da gut auch so noch eine kleinere Stadt und noch weniger Landwirtschaft drumherum, da ist ganz schnell ganz wild. Schon direkt vor den Toren der Stadt ist man ganz schnell in der Wildnis.
Ja. Also wir hatten, also, ich bin mit der Gruppe nicht mit an dem einen Tag und bin dann einen Tag später mit einer Kollegin da hochgelaufen und wenn man das nicht gewohnt ist, man geht halt wirklich recht steil da hoch und man ist ziemlich schnell ziemlich kaputt und wir kamen da oben an, waren völlig am Schwitzen, völlig fertig und es sitzen ungelogen drei alte Herren auf einer Parkbank und begrüßen uns mit einem sehr freundlichen, sehr suffisanten guten Morgen und sind natürlich gar nicht verschwitzt und sitzen da völlig normal und man denkt sich, wie seid ihr hochgekommen?
Taxi. Weil
es gibt da eben keine Straßen, also vor den Caceri noch, mitten im Wald, ne? Auf so einer kleinen Anhöhe saßen die da und begrüßten irgendwie Touristen und haben sich einen Ast abgelacht, dass die alle so kaputt aussehen. Genau, man geht also dann in die Caceri rein und das sind also im Prinzip
so Einsiedeleien.
Einsiedeleien, genau. Also das ist Loch im Berg, das ist nicht mal von Hand gemacht, sondern ist einfach nur ein natürlich entstandener
Höhleneingang,
der gar nicht besonders weit ist, vielleicht ein, zwei Meter oder so, das ist ein bisschen vor Wind und Wetter schützt. Die Luxusvariante ist mit einer kleinen Mauer davor. Eine kleine Hütte gibt es, wo drei Brüder drin gelebt haben sollen und das war's. Und Franziskus lebt also da. Und du hast ja gerade schon gesagt, in seiner Zeit ist es alles nicht so einfach. Er muss natürlich von irgendwas leben und geht runter nach Assisi, um da zu betteln. Und er stößt auf harte Widerstände, weil es für die Leute in Assisi genau keinen Sinn macht, seinen ganzen Reichtum wegzugeben.
Um dann zu betteln.
Genau. Das ist total bekloppt für die.
Also jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal ganz ehrlich, man stellt sich das vor. Ne? Irgendwer würde jetzt, irgendwie so ein reicher Unternehmersohn würde jetzt losstiefeln, alles verschenken und dann künftig in eine Bahnhofstraße sitzen, einen vom lieben Gott erzählen und die Hand aufhalten.
Ja.
Man muss sich das mal vorstellen. Also mal so richtig ganz plastisch vorstellen. Das ist schon ganz schön krass. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es echte Menschen sind, die so gehandelt haben, so ist das nochmal was anderes als einfach so eine Geschichte, die munter so erzählt wird. So, ne? Also es lohnt sich da gelegentlich mal, sich sowas vor Augen zu führen. So. Also wie ich eingangs gesagt habe, der war ganz schön bekloppt.
Franziskus ist nicht nur bekloppt, sondern auch unglaublich charismatisch offenbar. Er entdeckt für sich also so ein bisschen den Auftrag, das Wort Gottes weiterzutragen. Also erstmal macht er das nur für sich, ne, weil er für sich halt irgendwie Erkenntnisse haben möchte und irgendwie mit diesem Jesus irgendwie klarkommen will.
Also Bibel lesen, ne?
Genau, Bibel lesen, das ist so das, was er so tut. Und das erstmal für sich. Und dann passiert etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Er kriegt nämlich Gesellschaft. Also die Strahlkraft dessen, was er tut, ist so groß, dass er plötzlich weitere Menschen anzieht, die das Gleiche tun wie er, die alles
abgeben. Zum Teil dieselben Leute, die früher noch mit ihm die Rocker geschleift haben. Ne? Also seine alten, sagen wir mal, Schulkollegen oder so.
Genau, richtig. Die kommen also plötzlich, ich glaube, zu Anfang sind es, glaube ich, drei.
Also wie stabil müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse empfunden werden oder wie sinnhaftig oder sinnvoll müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse empfunden werden, dass das quasi eine halbe Generation mitreißen kann an der Stelle. Ne?
Genau.
Also manchmal denke ich, vielleicht gibt es auch so ein paar Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Also dieses immer schneller, immer höher, immer weiter und Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen und besser sein als die anderen. Und also für mich persönlich macht das jetzt nicht so den allergrößten Sinn. Also das ist keine Option, für mich keine Option. Ich hab da wirklich, ich habe wohl gerne auch schöne Sachen, ne? Aber ich muss das nicht besitzen. Es reicht schon, wenn ich irgendwie Spaß dran haben kann.
Ja,
oder sich mit anderen Leuten teilen, ist sowieso noch das Allerschönste, aber dieses, also.
Franziskus ist die radikale Absage an jeglicher Form von Kapitalismus.
Ja, also.
So,
ne? Kann man sagen, ist ein übler Schnorrer und Schmarotzer, ja, gerne.
Klar, und es funktioniert natürlich auch nicht, wenn es nicht Menschen gibt, die ihm irgendwas geben, ne? Also, bei wem soll er betteln, wenn es nicht Leute gibt, die ihn in irgendeiner Art und Weise Nahrung verdienen oder so? Das ist alles richtig. Aber, es passiert ja nicht umsonst, dass ihm sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh nachgesagt wird, eine besondere Nähe zu Gott zu haben. Und wie gesagt, er hat eine unglaubliche Strahlkraft. Wir reden hier von 1208, wo es losgeht, dass die ersten, im April, die ersten Gefährten zu ihm stoßen. Und
da ist er auch noch keine 30, ne?
Genau, richtig. Also das nimmt jetzt unglaublich an Fahrt auf. Ja, im Wechsel 1208, 1209.
Wann ist er mit diesem adligen Mädchen da?
Das kommt noch ein bisschen später. Clara, meinst du jetzt?
Ja.
Das kommt, warte mal, ich guck mal kurz, wo habe ich es denn? 1211.
Ja, machen wir eins nach dem anderen.
Ja, genau. Und 1209 hat er schon 11 Gefährten. Das geht also flott. Menschen, die einfach so sagen. So,
natürlich sind es dann 12, ne? Wie die 12 Apostel. Ne?
So sieht es nämlich aus.
Komisch.
Im Übrigen ist das auch etwas, wo dann die seine Lebensgeschichte schreiben. So ein bisschen, naja.
Die zwei haben wir jetzt mal für einen gezählt, damit wir auf die 12 kommen.
So sieht's aus. Ja, also vielleicht waren es auch 15, vielleicht waren es auch nur 9, ist auch egal. Der Punkt ist, er zieht mit seinen Gefährten jetzt nach Rom, weil er nämlich genau das möchte. Er möchte die offizielle Anerkennung
haben. Er möchte das Privileg haben, arm leben zu dürfen.
Genau.
Und auch wirklich so leben zu dürfen.
Richtig.
Ja, und weil er leider irgendwie doch ja aus dem Geist der Bibel zu leben scheint, beziehungsweise wirklich einfach nur das macht, was Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern empfiehlt, kann der Papst auch nicht viel machen. Ne?
Ja, also es gibt einen konkreten Grund, warum er das tut. Man denkt sich ja, was braucht er die Legitimation des Papstes? In der Zeit gibt es halt Kreuzzüge, nicht nur gegen Muslime und um das Heilige Land zu befreien, sondern zum Beispiel auch so etwas wie den Albigenser oder Waldenserkreuz.
Das sind also eigentlich Reformbewegungen in der katholischen
Kirche. Die werden als Heretiker abgestempelt vom Papst. Und das heißt, der zieht mit Kreuzzugsheeren nach Frankreich, um da
Waldenser zu klatschen, Albigenser zu klatschen.
So sieht's aus. Und damit er nicht, also damit Franziskus nicht auch noch irgendwie in diese Fronten gerät und sich Angst, also sich anhören muss, dass er Heretiker sei mit dem, was er so tut, weil er tut nämlich etwas, was er eigentlich nicht darf. Er predigt, obwohl er kein Priester ist. Mhm. Und das ist in der Zeit, Laienpredigt ist nicht erlaubt. Und das muss er sich absegnen lassen. Und deswegen geht er nach Rom, Innozenz der Dritte segnet das ab, hast du gerade schon gesagt. Und er darf also jetzt in dieser Form leben. So. Und dann gibt es, ja, dann fangen sie an zu überlegen, wie wollen wir das jetzt eigentlich hier tun? Weil Franziskus ist eigentlich ratlos. Er sagt selber, mir hat keiner gesagt, was ich machen soll, als plötzlich Leute zu mir kamen und mit mir zusammen diesen Lebensstil teilen wollten. Das wird ihn noch verfolgen am Ende seines Lebens oder Richtung Ende seines Lebens wird er dann, wenn als die Bruderschaft unglaublich groß wird, wird er dann auch die Führung abgeben, weil das einfach ihn völlig überfordert. Sie beschließen also, dass sie primär eben in Einsiedeleien leben werden, wenn auch eben gemeinsam in einem Gebiet, aber eben in ihren eigenen Höhlen. Sie beschließen, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben wollen und dass sie hauptsächlich betteln gehen wollen und dann, dass sie predigen werden. Ne? Also den Menschen einfach das Wort Gottes nahebringen werden. Und dann schickt er die ersten Brüder zu zweit aus und sagt, macht mal Predigtreisen. Erst so das Gebiet um Italien rum. Norditalien und später dann, als die Bewegung immer größer wird, auch in andere Länder.
Also noch zu Lebzeiten wird es Hunderte, Tausende von Brüdern geben.
5000 am Ende, ja.
Und es wird es wird Niederlassungen geben, das wird also hier Minderbrüder, ne, Fratres Minoris, spätere Franziskanerorden, die werden schon dauerhaft noch nördlich der Alpen sein, also im heutigen Bayern, damals war es ja auch schon Bayern, ja. Also bis dahin so eine Verbreitung wird das haben, also also völlig crazy, das ist ähnlich schnell und ähnlich krass, wie gerade Pokémon Go einschlägt.
Ja, außer dass Franziskus eventuell nicht Gotta Catch 'em All als Titel hatte.
Wobei, naja, vielleicht insgeheim schon, aber dann für eine andere Sache. Ne?
Wie war das mit Vergleiche Hinken? Okay. Egal. 1211 strahlt diese Bewegung auch auf eine junge Frau aus, die aus der Adelsschicht kommt.
Oh ja.
Clara. Da gibt es eine dramatische Szene. Wir machen mal Clara vielleicht nur so ein bisschen.
Ja, soll unbedingt, also wie man dazu kennt, ne? Natürlich beste Bildung, so soll vor allem, also Frauen sind ja vor allem im Adel, sonst auch, ne? Also sind ja vor allem interessant, weil man sie verheiraten kann und damit Verbindungen zwischen Geld und noch mehr Geld herstellen kann.
genau.
Ne? Das wäre so, und das ist also auch der Plan für sie, und sie soll natürlich eine gute adlige Frau abgeben am Ende. Mhm. Und die ist schon, also die hat sich wirklich immer um das Heiraten drumherum gedrückt, und die ist schon fast wieder raus aus dem heiratsfähigen Alter, was man irgendwie so mit zwischen 13 und 17 oder 18 erlebt.
Irgendwie so
total. Und die ist, glaube ich, schon 19 oder so, als sie dann endlich mal, also den Wunsch, möchte ich mal mit diesem Franz reden. Weil natürlich kriegt sie das mit, ne?
Ja.
Die wohnt ein bisschen abseits. Und ihre Familie hat so ein Stadtpalais auch in Assisi selbst. Mhm. Und ja, da weiß ich jetzt aber das Erdbeerige.
Naja, also sie schleicht sich raus aus der Stadt. Es ist also so, dass das Erstwerden schickt sie wohl eine Bedienstete los, ne, und gibt den Minderbrüdern irgendwie Geld, dass die das weiterverteilen können. Und dann werden Briefe geschrieben. Und die große Problematik ist, eine Frau von ihrem Stand, überhaupt eine Frau, geht nicht alleine irgendwo hin.
Ja, vor allem nicht zu einem nicht adligen,
unverheirateten Mann.
Nein,
so, nicht. Ja? Minderbruder oder nicht, Einsiedler oder nicht, eine Frau trifft sie nicht alleine mit einem Mann. Und dann wird also berichtet, dass sie sich immer heimlich irgendwie nachts getroffen haben. Das ist dann die Stelle, wo sämtliche Jugendgruppen, die Story zum ersten Mal hören, sagen, ja, genau, die haben sich getroffen. Man sehe die Luft, Anführungszeichen, die ich hier male, und haben sich unterhalten. Nee, ist klar.
Aber man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich in erster Linie darum ging für die,
ja,
also für diese Leute, weil das beides wirklich also komplett, also hochspirituelle Leute waren.
Sagen wir mal so, wenn es zwischen den beiden in irgendeinem Punkt mal erotisch gefunkt haben sollte zwischen Clara und Franziskus, erstens wissen wir da nichts mehr von und zweitens hat das dann auch wieder aufgehört, denn Clara tut einen sehr radikalen Schritt. Sie beschließt, dass sie die gleiche Lebensform annehmen will.
Erstmal.
Und da muss eine Lösung gefunden werden, weil halt Nonnen und Mönche nicht auf dem gleichen Platz zusammen wohnen können. Ja,
und das ist, sie hat auch ein bisschen andere Pläne, ne? Also ja, genau. Ihre Berufung ist nochmal ein bisschen was anderes als beim Franz.
Ja. So. Und dann gibt es diese dramatische Szene, wo sie also wo ihr Vater sie zurückholen will und wo sie, also wo der Vater sie quasi schon packt und sie greift einen Altar an, also ne, packt er mit den Händen dran und zieht ihre Kopfbedeckung runter und da sind keine Haare mehr. Und dass sie geschoren ist, ist das Symbol dafür, dass sie dem Orden oder überhaupt diesem
naja, also christlichen Leben dass sie sich selber Gott weiht oder ihr genau. Leben Gott weiht
richtig.
Und Feierabend.
Genau. Und dann in dem Moment muss der Vater sie ziehen lassen, weil er nämlich sonst gegen geltendes Recht verstoßen würde. Und das ist also total dramatisch. Wir haben übrigens völlig ausgelassen, dass Franziskus von seinem Vater eingesperrt wird. Das ist also durchaus eine Parallele. In dem Moment, wo Franziskus so beschließt, er möchte jetzt Einsiedler werden, nimmt sein Vater ihn tatsächlich in einen Käfig, diesen gibt es heute noch zu besichtigen, kann man da sehen, haben sie eine Kirche drum gebaut. Da ist also so eine Figur hinter dem Gitter, kann man da jetzt sehen und da ist. Also Franziskus wird eingesperrt für einige Zeit, wird obwohl von seinem Vater geschlagen und versucht mit Gewalt zum Geld, Reichtum und zu Saus und Braus gezwungen werden. Das ist also schon echt lustig, mit welchen Mitteln da hantiert wird und seine Mutter lässt ihn am Schluss frei. Deswegen wird heute noch sein Vater mit seiner Mutter, da gibt es so eine schöne Statue, eine Doppelstatue, und seine Mutter hat Ketten in der Hand, ja, als Zeichen dafür, dass sie ihren Sohn aus den Ketten befreit hat. Beide Geschichten, die von Clara und Franziskus, sind Befreiungsgeschichten an dieser Stelle. Clara befreit sich also aus den Zwängen ihres Adelstums und den Plänen ihrer Familie. Sie selber ist ja fremdbestimmt und hat im Prinzip keine eigene Richtung. Franziskus hätte die auch nicht so wirklich gehabt. Und ja, und jetzt will Clara also irgendwie dieses Leben eintreten, geht glaube ich erst auch zu Benediktinerinnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
aber erstmal, weil die halt eine Bleibe brauchen, genau. Weil die nicht bei den Brüdern bleiben kann. Ne? Also genau. Die flieht nachts und dann kommt auch sofort diese, ich rasiere mir den Kopf oder ich lasse mir von dir den Kopf rasieren, damit das schon mal klar ist alles.
Ja.
Und dann will der Franziskus sie erstmal bei den Benediktinerinnen unterbringen, weil das wäre so der klassische Weg, da kann sie ja gerne sein in dem Frauenkloster, aber da merkt sie halt, nee, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ich will auch keine Benediktinerin sein. Und die geht dann tatsächlich, bekommt Gelegenheit nach San Damiano zu kommen.
Genau.
Das ist also diese, wir erinnern uns, diese kleine Kirche, die Franziskus am Anfang zum Gebet benutzt hat, wo das Kreuz war, dieses krasse Kreuz und was der Marx so besonders
schön findet. Genau. Und richtig, und da haben auch die Schwestern lange gelebt. Heute sind sie es nicht mehr. Heute sind sie in Santa Chiara, meine ich, und haben das Kreuz, das Originalkreuz mitgenommen, das heute da übrigens immer noch hängt.
Ja.
Witzigerweise,
das
Originalkreuz hängt da. Da war mal eine Zeit lang so eine Plexiglasscheibe vor. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die offenbar keine Angst haben, dass damit irgendwas passiert. Das ist total lustig.
Keine Angst, ist sowieso immer gut.
Genau, also wenn man mal so Dinge sehen möchte, die wirklich aus dem 12., 13. Jahrhundert stammen, die stehen da alle noch und das ist also für die Leute völlig in Ordnung. Die beten da auch heute noch. Ist recht beeindruckend so, dass da irgendwie, also es gibt höchstens so Security Guards in den ganz großen Kirchen, die halt sagen, ich halte mal die Klappe und mache keine Fotos. Aber ansonsten muss man da offenbar keine große Scheu haben. Sehr interessant. Genau, und jetzt, also die Geschichte Claras und ihrer Gefährtin nimmt dann ihre eigene Richtung, da wird dann später eben der weibliche Zweig des Franziskanerordens draus, der noch wieder sich in bestimmte Unterarten
verteilt. Ja, der Orden, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen auch
drüber. Genau,
so. Sehr interessant.
Aber. Franziskus steht irgendwann, also sehr, sehr bald, auch nach diesem Ereignis dann vor der Herausforderung, dass er merkt, das Zusammenleben von Brüdern auf einem Raum ist irgendwie nicht allein durch die Heilige Schrift bestreitbar. Seine Idee war ja, ich lebe ein Leben nach der Heiligen Schrift.
Und ich mache jetzt keine Ordensregel, so wie der Benedikt das gemacht hat.
Ne?
So deine klare Regeln, so und so funktioniert ja unser Zusammenleben und so läuft das und daran halten wir uns und wer sich nicht dran hält, der braucht nicht mitmachen.
Genau.
Und das wollte Franziskus eigentlich nicht. Es sollte alles viel lockerer sein bei Clara und ihren Schwestern, die dann auch ganz schnell um sich sammelt, übrigens ganz genauso und möchte eigentlich keine Regel verfassen. Mhm. Stellen aber fest, wenn wir, also ne, spätestens jetzt, wo wir 15, 20, 40 Leute sind, wird das dann schwierig. So, da müssen wir gucken, wie wir halt leben wollen. Und dann
schreibt er doch eine. Ja. Also die Regel von San Damiano ist die erste, die er schreibt. Das ist das erste Skriptum des Heiligen, was wir so haben. Und ja, also es gibt mehrere immer wieder angepasste Regelversuche, ne, die er am Ende schreibt. Ich glaube auch gar nicht, dass er die am Ende immer selber verfasst. Ich glaube, er schreibt so ein paar grundlegende Dinge und dann werden die von seinen engsten Vertrauten, werden die irgendwie weiter verfeinert, dass da irgendwie so eine Gemeinschaftsregel daraus entstehen kann. Genau, aber auf die Art und Weise lebt man dann. Er macht nochmal irgendwann jetzt in seinem Leben, macht er nochmal zwei interessante Reisen. Das eine ist eine weitere Reise nach Rom, wo es dann nochmal irgendwie darum geht, dass also jetzt diese Gemeinschaft, sein darf, wie sie sein darf. Nicht nur er und ein paar Versprengte, sondern irgendwie mehr Leute. Hm? Macht das nochmal sicher. Dann gibt es noch eine Reise. Weißt du es noch genau? Er reist die arabische Welt.
Ja.
Genau. Und da predigt er vor einem Sultan.
Ja.
Genau. Der witzigerweise mit einem Kreuzfahrer her im Krieg liegt.
Ja.
Und also das ist schon mal per se irgendwie seltsam. Und der Sultan hört ihm zu und sagt, was für ein weiser Mann. Ich weiß gar nicht, ob er den Konflikt verhindert.
Weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nur die Geschichte von der Chiara, aber lass das mal. Es gibt so viel. Also wer genau. Sich für den ganzen Detail, also es gibt viele interessante Details, ob die jetzt alle historisch sind oder nicht, also aber da ist auch die Literatur. Und auch die Literatur im Netz ist da also voll, ne? Also
in der Tat.
Wer tiefer einsteigen möchte, wir machen noch ein paar lustige Hinweise.
Diese Reise in die arabische Welt ist insofern relevant, als dass es heute noch in Assisi Gebete der Religionen gibt. Also ein Treffen aller Religionen gab es schon einmal unter Papst Johannes Paul II., wo wirklich die Köpfe aller Weltreligionen, aller großen Religionen da waren und gemeinsam gebetet haben. Und das ist eine Tradition. Franziskus macht da keine Unterschiede. Er sagt, er sieht Menschen. Und es ist ihm nicht so wichtig, ob das jetzt alles Christen sind oder nicht, sondern es sind Menschen. Hm. Und mit denen kann man reden. Und auch die können auf dem Wort Gottes leben. So. Und das ist total spannend. Also er verurteilt die gar nicht. Das ist, er geht da mit einer Freude rein und mit einer Unbeschwertheit, die ihresgleichen sucht.
Jetzt ne, nochmal auf heutige Zeit, man stellt sich den reichen Unternehmersohn vor, der alles wegschmeißt, dann bettelt und auch noch durch die Gegend rennt und sagt, also ich habe überhaupt keine Angst vor dem Islam. Und ne?
Genau.
So.
Am besten noch Frieden in den Nahen Osten bringt.
Yeah.
So, ne? Oder jetzt hier eben Attentäter davon abhält, in LKWs zu steigen und durch Menschenmengen zu fahren. Also das ist in seiner Zeit ist es sehr, sehr krass, was er tut, und es wäre heute nicht anders. Es gibt noch eine Story, die insofern wichtig ist, als dass man immer Franziskus daran erkennt, dass man dieses Bild sieht. Und zwar gibt es ein sehr berühmtes Bild, bei dem Franziskus zu der Natur redet. Es wird also gesagt, Franziskus sei der mit den Vögeln spricht, der den Vögeln predigt und den Tieren der Erde predigt. Wer mal einmal die Simpsons-Folge gesehen hat, in der Homer beschließt, nicht mehr zur Kirche zu gehen, da taucht irgendwann dieser Moment auf, wo plötzlich Vögel auf seinem Arm sich sammeln, und er steht in so einem braunen Morgenrock da. Ne? Und das ist also natürlich eine harte Anspielung auf Franziskus. Und diese Vögel nerven ihn auch, weil sie auch unter der Dusche immer noch auf seinem Arm sitzen. Und wenn man zur Catchery hoch rennt, dann steht da dieser Ölbaum, Olivenbaum, wo er eben zu der Natur gepredigt haben soll. Und das kommt daher, dass man halt darstellen wollte, Franziskus bringt das Evangelium in die Natur, zu der ganzen Schöpfung, also allen Menschen.
Wo das und Evangelium allen. Ja eigentlich schon ist, ne? Wo er es ja auch genau. Selber her hat.
Richtig. Daher kommt übrigens auch, dass Franziskus in einem Film mit Mickey Rourke wird er dargestellt als so ein Öko-Heiliger, ne? Also als so der erste Greenpeace-Mensch innerhalb der Kirche, der halt irgendwie mit allen Vögeln und der Natur vollkommen im Einklang gelebt hat und so, Flower Power und so. Das ist halt so eine Idee, die man von Franziskus kriegen kann, ne? Ich und die ganze Natur.
Ja, also theologisch sehr interessant. Also so gewisse Alleinheitsgedanken, ne, sind da immer schon drin. Also ganz berühmter Text, den verlinken wir auf jeden Fall, möglicherweise auch in unterschiedlichen Übersetzungen, ist ja der sogenannte Sonnengesang des heiligen Franziskus. Das ist ein großer Lobpreis.
Oh ja, 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 ja. Ja.
Mhm. Ne, wo er so in die Natur guckt und sagt, wie sehr ihm das doch alles gefällt und wie groß und wunderbar und die ganze Welt ist und dass ja alles aus Gott ist. Und er nennt also im Grunde alles, was es so gibt, auch tote Gesteinsbrocken, wie zum Beispiel den Mond, Schwester und Bruder.
Genau.
Also nicht nur die Menschen, sondern die Tiere auch. Und dann also bis hin zu den Gestirnen. Ne? Also
und den Tod.
Bruder Sonne und Schwester Mond. Also in romanischen Sprachen, nur im Deutschen ist die Sonne weiblich und der Mond männlich. In allen anderen Sprachen ist es genau andersrum. Mhm. Ne? Und das endet dann sogar damit, dass er sogar noch den Tod einen Bruder nennt. Ne?
Genau, richtig.
Also Bruder Tod.
Das hängt auch ganz stark mit seiner Idee davon zusammen, dass eben für ihn Gott ein richtiger, echter Vater ist. Wir sagen das heute immer so leicht. Ne, Gott Vater und so, ja, okay, aber für ihn ist er ein echter Vater. Also eine väterliche Figur, zu der man reden kann, für die man Liebe empfinden kann, von der man Anerkennung kriegen kann, die, mit der man eben eine echte Vater-Sohn-Beziehung hat. Und zwar jeder kann das von uns. Und deswegen ist für ihn Jesus auch ein wirklicher Bruder, eben nicht eine glorifizierte, hohe Gott-Sohn-Gestalt, sondern mein Bruder. Hm. Und er ist der Bruder eines jeden. Das ist tiefe, tiefe Grundüberzeugung des Franziskus und damit ein Pfeiler seiner Theologie. Wenn man
ihm sowas überhaupt unterstellt.
Ja, wenn man heute in die Grabeskirche geht, dann gibt es da eine Deckenmalerei.
Also in Assisi, die Grabeskirche.
Genau,
die Grabeskirche. Also die San Francesco, die Basilika.
Genau, richtig. Dann sieht man da heute noch seine Theologie quasi in Bildern dargestellt. Das können wir auch gleich noch kurz erwähnen. Wollen wir noch einmal kurz eben so machen, wie es jetzt quasi zu Ende geht?
Ja, ja, natürlich. Wir müssen ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt, wir haben bestimmt schon 1:20 jetzt, oder?
Ungefähr.
Ja, guck an.
Die Bewegung wird eigentlich immer größer, strahlt immer aus. Es gibt immer weitere Reisen, auch zu den Teutonen, die völlig in die Hose geht, weil die Deutschen glauben, dass da Heretiker aus Italien nach oben kommen und denen nicht glauben. Und die müssen sich dann erst irgendwie vom Papst irgendwie so eine Erlaubnis da irgendwie holen, dass sie da anerkannt werden. Sie können auch kein Deutsch und das geht also schrecklich schief beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal wird es dann besser. Sie schicken in alle Länder irgendwie ihre Missionare aus. Das ist immer ganz spannend.
Franziskus selbst bleibt auf jeden Fall schon Extremist. Also muss ich jetzt nicht vorstellen, dass es das alles irgendwie nett ist. Also es gibt, wer weiß, was für krasse Geschichten. Mhm. Dass er irgendwie auf eine Insel in einem benachbarten See irgendwie 4 Wochen zum Fasten geht mit 3 Broten und aber 2 wieder zurückbringt. Und sich hinterher bei seinem Bruder Esel, also bei seinem Leib, entschuldigt, weil das doch mal wieder ein bisschen zu hart getrieben hat mit der Fasterei.
Dass er beim Gedanken an Sex sich in Dornen geworfen hat oder in Eistümpel geworfen hat, ne? Bis dann die Lust ihn verlassen hat. Es gibt eine Zeichnung von ihm, auf der er sich selbst geißelt. Also das muss wohl so ein ganz schwieriges Thema für ihn gewesen sein. Also er war da durchaus auch nicht zimperlich. Er schreibt das auch selber. Also wir müssen unseren Leib hassen, da ist er ganz von der Philosophie des Augustinus, der so eine 2 geteilt hat, ne? Gutes Geist, also alles, was Geist ist, ist gut und alles, was körperlich und fleischlich ist, ist schlecht. Da bleibt er dran hängen, da ändert er nichts. Das ist genauso, wie die Kirche das damals gesehen hat.
Und gleichzeitig hat er trotzdem auch so diese leibliche Freude, ne?
Ja,
also mit Singen und Tanzen und so, ne?
Ja, das ist alles. Er hat ja als
ja, nicht mehr so alt wird er gar nicht, ne?
Als Jugendlicher hat er mal irgendwann an so einem Theater teilgenommen und das macht er tanzt und singt Predigten in Kirchen. Ne? Das macht er später. Das ist sein Charisma, so macht er das. Dann muss er so unglaublich lebendig und gut gemacht haben, dass als er das mal an Advent tut, an Weihnachten tut,
sofort die Krippe erfunden wird.
Ja, und das Krippenspiel. Ja. Ne? So, und das geht auf ihn zurück. Das ist eine Tradition, die er ins Leben gerufen hat. Es gibt, ja, also er wird, als er älter wird und es seinem Lebensende zugeht, wird er krank. Er muss wohl.
Ja, war sowieso ständig krank
unterwegs. Das ist allerdings richtig. Irgendwas mit den Nieren wird er wohl gehabt haben. Vermutlich hatte er was mit den Augen auch und vermutlich hatte er auch eine Lichtallergie. Also irgendwann ist jeder Lichtstrahl für ihn eine Qual. Er muss sich in dunklen Räumen aufhalten, in denen nicht mal ein Feuer angemacht werden darf, weil ihm das weh tut. Also der muss unglaublich gelitten haben. Und in diese Zeit fällt
Klammer auf, das hat er sich ja auch gewünscht. Er äußert ja, dass er teilhaben will, auch am Leiden Christi.
Ja, ne? Das stimmt. Ach, richtig, er empfängt natürlich auch irgendwann mal, er ist der Erste, im Übrigen, der die Stigmata empfängt, also die Wundmale Jesu. Ne, also Hände, Füße,
Kopf, alles schon, Seite. Ist alles auch ganz schön krass. Wenn
man ja, ist richtig. Er spricht da selber nicht drüber. Da könnte jetzt eine ganz lange Diskussion über Sinn, Unsinn und Echtheit von Stigmata anschließen.
Lassen aber wir jetzt durch die, wenn die Legende sagt, er hat die Wundmale Christi empfangen, dann sagt die Legende damit ja, ne, der war wirklich ganz Christusförmig. Genau, richtig. Der war ganz dicht dabei.
Er wird ja auch alter Christus genannt. Ne? Ja. Also nicht ey alter, sondern der andere Christus.
Also so wie das dann für alle Heiligen, was wir eingangs über die Märtyrer sagten, das gilt dann eben auch für ihn. Also das ist genauso wie die Märtyrer in ihrem freiwilligen Tod Jesus gleich werden, so wird Franziskus eben auch durch seine Art von Leben und Nachfolge Christus gleich. Und deswegen ist so das Göttliche präsent in der Geschichte, ne? Und bleibt es auch in seinen Knochen.
schreibt aber tatsächlich in diesen Phasen des Leides seine schönsten Gebete, wie eben diesen Sonnengesang. Ja. Ne? Ein bisschen krass ist es, er hat halt eine unglaubliche Wirkung in dieser Zeit schon. Das heißt, er gilt zu Lebzeiten bereits sicher als Heiliger. Er ist natürlich nicht heilig gesprochen, das muss der Papst in Rom tun. Das
hat dann aber auch nur 2 Jahre gedauert, oder was?
Richtig.
Irgendwie. Und da steht die fette Grabeskirche da.
Ja, richtig. Und jetzt passiert also Folgendes. Die Städte, also es ist so, dass Franziskus im Sterben liegt. Es ist klar, so lange wird er nicht mehr, wird das nicht mehr machen. Und die Städte um ihn herum, also um Assisi herum, Perugia und wie sie alle heißen, die versuchen, Franziskus einzuladen und dafür zu sorgen, dass er in ihrem Stadtgebiet das Zeitliche segnet, damit sie Zugriff auf die Reliquien kriegen können. Das alleine ist total gruselig.
Ziemlich gruselig.
Ja, zeigt aber eben...
Gib uns deine Knochen.
Genau,
zeigt aber... Weil die aber, wissen ja, ne? Und genau das wird dann auch passieren mit dem Orden und ne, auch letztlich, das ist so ein, der ist wie so ein Frühling, ne, aber der vergeht dann auch wieder und dann kommt der heiße Sommer. Dann ist es, ne, der Orden wird auch, ne, auch mit, also Armut und barfüßig laufen hin oder her, aber auch die werden irgendwann Reichtümer haben, die werden sich auch mehrfach, es wird mehrfach zu Abspaltungen kommen, die Kapuziner spalten sich von den Franziskanern ab, die Franziskaner in sich selber, gibt's nochmal verschiedene Gruppen, so, die halt versuchen, irgendwie dabei zu bleiben, so, und letztlich ist der Franziskanerorden plötzlich auch eine riesig große, reiche Gesellschaft,
ist, ne,
mit Wirtschaftsverzwickungen und was nicht alle, so, also der Versuch, so etwas zu verstetigen, ne, führt immer wieder zu dem zurück, was man vorher schon kannte, offenbar.
Es ist unglaublich.
Das ist nicht nur dem Franziskus passiert, es ist auch Dominikus, dem anderen großen Armutsprediger seiner Zeit so passiert. Und
es ist unglaublich, also es gibt diese seltsame Zusammenarbeit zwischen Vatikan, also wenn man so möchte, Institutionskirche und eben dem Franziskusorden. Die Franziskaner möchten halt weiterhin ohne Besitz bleiben und deswegen sagt der Vatikan, ja gut, dann sind wir halt formell der Besitzer eures Reichtums, also dessen, was ihr besitzt, ne, und überschreibt auch einfach alles, was euch gehört, uns. Benutzt es aber weiter in unserem Namen. Jetzt ist natürlich die Diskussion groß, ist das jetzt Armut oder nicht, weil formell gehört es ihnen nicht, aber sie leben natürlich schon besser als in so einer Höhle, in den Kacheri, ne?
Ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass, sagen wir mal, wenn wir jetzt ganz religiös werden wollen, also es mit der Nachfolge Jesu, so ganz einfach und so praktisch, wie der Franz das tut, das funktioniert mal so, ne, als Zeichen, aber auch die Anforderungen sind ja einfach enorm und eine ganze Gesellschaft lässt sich so nicht fahren. Ne? Das heißt, es muss irgendwie, also was nehmen wir jetzt
davon? Wir sehen es ja, wer durch Assisi geht, der wird feststellen, dass jeder Ort, ja, also es gibt am Ende dieses große Mattenkapitel. Das heißt so, weil man kleine Hütten mit so Grasmatten belegt hat. Und da haben die halt immer ihre Generalversammlung abgehalten. Das sind sowas wie heute Wellblechhütten. Ja, also ganz einfache kleine Hütten mit so einer kleinen Kirche daneben. Also wirklich so eine winzige Kapelle. Da kann man heute immer noch hingehen. Das ist auch alles immer noch da.
Aber es steht heute in einem voll fetten, steingemauerten
Dom. Ja. Das ist eine riesen Kirche, die unglaublich groß ist. Die ist wirklich, also eine Kirche in einer Kirche. Da kann man sich vorstellen, wie groß die Kirche drumherum sein muss. Das Grab, ja. Franziskus wird beerdigt und wird dann in dieses Grab, in diese Grabeskirche übertragen, San Francesco. Und die ist unglaublich groß, hat 3 Stockwerke. Und ein riesiger Prunkbau. Und die wird 2 Jahre nach seinem Tod gebaut. Da kann man also fragen, wie weit hat eigentlich diese Armutsbotschaft so gereicht? Und im Prinzip hat man das erste, was man gemacht hat, ist, man hat um alles, was wichtig war aus Franziskus Leben, erstmal eine Kirche drumherum gebaut oder ein Kloster. San Damiano ist noch das Ursprünglichste, was wir gefunden haben. Wobei es auch da ein bisschen blöde ist, weil man dann durch so ein
kann man so die 5, 6 Stationen.
Ja, man muss also den Stationsweg.
Wo Chiara auf dem Boden lag mit ihren Schwestern.
Das heißt, wenn man.
Also geschlafen hat.
Genau, wenn man also. Einfach nur hingeht, um zu beten, was man heute in sämtlichen dieser Orte immer noch kann. Wenn man das tut, muss man eben damit leben, dass da Touristengruppen durch diese Kapelle laufen. Das ist halt auch nicht so schön. Also von daher, das Erste, was sie gemacht haben, ist, hier ist ein wichtiger Ort, also müssen wir hier erstmal irgendwas hinbauen, irgendein Monument.
Und direkt daneben bauen wir eine Bude, die dann heiligen Nippes verkauft.
So sieht es nämlich aus.
Und zwar seit Anbeginn, so, und das ist auch bis heute. Ne?
Also
man kann da jeder unendlich viele Resinfigürchen, Rosenkränze,
Taus
ohne Ende. Du hast da auch so ein Schicket um den Arm,
sehe ich. Ja, das ist allerdings tatsächlich Gott sei Dank keins daher, sondern wir haben also bei Franziskanerinnen, in einem Haus der Franziskanerinnen haben wir übernachtet. Ja. Und das stellen die selber her in Eigenarbeit.
Haben die nicht gekauft?
Nein, haben die nicht gekauft und das, die wollen da auch nichts für haben. Also du kannst das eigentlich, wenn du möchtest, umsonst mitnehmen. Die bitten dich um eine Spende und diese Spenden gehen nachvollziehbar an gute Zwecke. Deswegen haben wir das daher und das war dann auch okay. Ne? Das ist ethisch vertretbar, wie ich finde. Ansonsten ist das, ist die Stadt einfach gepflastert mit Franziskus. Es gibt auch kein anderes Thema in dem Punkt, also in diesen Läden. Ganz selten was anderes.
Ja, nur noch mittelalterliches Armbrustschießen habe ich dort erlebt. Das war auch ziemlich cool.
Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen. In Ordnung.
Noch so ein Mittelalterfestival gibt es dann halt auch. Also es gibt noch ein bisschen was anderes. Es ist halt einfach eine schöne. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Ja, das ist so.
Auch sich den Franziskus nochmal anzugucken, ist auch eine Reise wert. Jetzt nochmal kurz der Hinweis, also wenn jetzt da ein neuer Papst antritt und sich dann ausgerechnet diesen Namen gibt von diesem, wir haben nur ein bisschen was erzählt, man kann auch unendlich viel mehr erzählen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, ja, also bitte gerne mal nachlesen.
Vielleicht haben wir ein gerne paar Leute ein bisschen Lust gemacht, ja, mal einfach ein bisschen
nachfragen. Also was bedeutet das, wenn man, also jetzt, ne, also Papsttum und so, da ist ja immer auch was Politisches, allein weil einfach, weil er da ist. Ne? Also was ist das schon mal für ein Punkt, ne, wenn man sich auf den da beruft? Ne?
Also ich fand hochinteressant, wie gesagt, dass die Theologie von Franziskus im Prinzip in den Bildern in dieser Grabeskirche dargestellt wird. Und da hat mich eine Sache total beeindruckt. Es gibt ein Bild, da sieht man Franziskus, wie er ein Joch trägt. Das ist dieses mittelalterliche Geschirr, das man Arbeitsochsen auf dem Feld umgelegt hat, damit die einen Flug ziehen können. Genau, vielleicht auch schon älter. Und dieses Geschirr trägt Franziskus auch, aber der Witz an dieser Zeichnung ist, er
zieht ihn hoch. Ne?
Genau.
Es zieht ihn hoch.
Er ist also nicht gebeugt, sondern das Joch Gottes, wenn man es denn trägt, das ist leicht. Und der Franziskaner, der uns rumgeführt hat, der hat gesagt, also bei Franziskus geht es um Gehorsam, aber im Wortsinne, also geh, horch, ne? Also geh hin und hör zu. Und er sagt, Franziskus ist kein Freund des Kadavergehorsams, sondern des Gehorsams auf das eigene Gewissen, das, was einem das eigene Gewissen und ne, der eigene Verstand mitteilt, weil er davon ausgeht, dass Gott für jeden eine eigene Botschaft hat. Wenn unser Papst das jetzt auch so verinnerlicht haben sollte, was zu hoffen ist, dann bedeutet das ein Zuspruch und ein Vertrauen in die Autonomie eines jeden Christen. Und so, das haben wir übrigens erlebt in letzter Zeit. Mhm.
Immer wieder, ja.
Genau. Also in Amoris Laetitia, der letzten Veröffentlichung von Franziskus, wird genau das gesagt. Mhm. Ja? Also wer liebt, soll das bitte auf die Art und Weise tun, die er oder sie für angemessen hält, in eigener Verantwortung vor dem Evangelium. So, ich gebe euch nicht vor, was falsch oder was richtig ist, sondern ich ermutige euch zu eigener Entscheidung. Das Gleiche macht er im Übrigen auch innerkirchlich, wenn es darum geht, Bischöfe zu respektieren. Ne? Also er weigert sich einfach, allgemeingültige Regeln für die gesamte Weltkirche festzulegen, weil er sagt, das funktioniert nicht. In Südamerika tickt die Kirche anders als in Afrika und die wiederum anders als in Europa. Ihr seid Bischöfe vor Ort, entscheidet. So erlebe ich ihn zumindest.
Ja.
Und er stärkt dieses Prinzip. Also es gibt nicht so eine Rom-Zentriertheit, sondern es gibt das Vertrauen in die Bischöfe vor Ort. Das ist schon mal ein Ding, was er offenbar in diesem Programm des Franziskus verwirklicht.
Naja, und das passt dann eben auch wieder ne, zu der Figur des Heiligen.
Genau, und dann auch diese, also Armut als Papst ist halt auch nicht einfach.
Ja, aber sogar das macht er ja.
Genau, er ist rausgezogen, also er ist nicht in den Papstpalast gezogen, sondern lebt, glaube ich, immer noch in diesem, wo lebt er? Im Gartenhaus? Nein, was ist das?
In diesem Gästehaus des Vatikans Santa Marta, genau, wo auch wirklich regelmäßig, also wenn man sich da jetzt anmeldet, dann sitzt man halt morgens mit dem Papst am Frühstückstisch.
Ernsthaft?
Ja, klar. Also es gibt schon so Geschichten, die da so, dann so erzählt werden. Mhm. Und dann alle zucken, weil plötzlich der Papst dann im Raum steht, im Frühstückssaal und so. Genau. Ne,
dann, also diese Nähe bei den Menschen. Franziskus, der heilige Franziskus, wollte immer bei den Menschen sein. Dieses sich in Mauern einschließen in einem Orden, das war nicht seins. Und er ist ja, die sind ja nicht umsonst durch die Gegend gezogen und in alle Ecken der Welt. Und das ist diesem Franziskus, diesem Papst auch total wichtig. Ich fand übrigens noch eine Sache unglaublich beeindruckend, und zwar neben dem Gehorsam, der dargestellt ist in diesem Bild, ist auch einmal natürlich Keuschheit dargestellt, allerdings jetzt nicht als sexuelle Enthaltsamkeit, sondern als die wahre Liebe, die sich von nichts ablenken lässt zu allen Menschen und allem, was ist, zu der gesamten Schöpfung. Und sowas wie sowas wie Bodenständigkeit. Also er sagte, dass im Prinzip sind die drei Prinzipien des Franziskus: erstens alles lieben, ne? Sich auf das Wesentliche konzentrieren und alle im Blick halten, die es betrifft. Ja. Und er sagte, wenn man sich diesen drei Prinzipien mal kurz hingibt, ne, und danach seine Entscheidung trifft, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und das fand ich tief beeindruckend, wirklich tief beeindruckend, und hat mich sehr mitgenommen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob unser Papst das auch noch irgendwie verinnerlicht hat, aber es wäre ein schönes Programm für Kirche und ein schönes Programm für Christsein in Wahrheit. Also ich fand die Radikalität Und die Tatsache, dass es zumindest in der Zeit gut funktioniert hat, fand ich schon ein schönes Signal, dass es eben auch anders geht, als wie wir es kennen, nämlich als Volkskirche mit monumentalen Bauten. Ne?
Und trotzdem, auch da hast du eben die Volkskirche und die monumentalen Bauten direkt unmittelbar im Anschluss.
Wunderschöner
Bruch. Also es ist einfach so eine Art von Spannung, die da für mich so eine Art von Spannung, die da eben auch wieder sichtbar wird. Ne? Auf der einen Seite, also man kann sich ganz und gar der Materie hingeben, ne? Und halt irgendwie meinetwegen sich einfügen in den Raub der Kapitalismus und darin erfolgreich sein und vielleicht sogar sowas wie die Fülle des Lebens empfinden. Also es mag Menschen geben, denen dieser Weg offen ist.
Ja,
man kann auch den radikal anderen Weg gehen und völlig vergeistigt leben und alles Leibliche in den Spuren von Augustinus und Franziskus also geißeln und loswerden wollen. Dann hat man auf jeden Fall ein leidvolles Leben, das kann man schon mal sagen. Aber, aber es passiert natürlich auch unheimlich viel Wunderbares und Schönes dabei. Aber auch das bringt nicht Gottes Reich auf Erden.
Genau.
So, sondern es bleibt halt ein Hinweis darauf und man kann es kurz darin erleben. Vielleicht kann man es auch irgendwie in beidem erleben. Jedenfalls kann man nicht sagen, dass das dass der Weg des Franziskus, wenn das alle machten, dann wäre die Welt gerettet. Also dann wäre die Welt insofern gerettet, als dass die Erde dann ganz schnell die Menschen los wäre.
Richtig.
Ne? Weil die ja keine Lust mehr hätten, sich fortzupflanzen. Und das ist
das stimmt.
Also diese Spannung, genau. Ne? Schöpfung ist auch das Irdische ist von Gott und gut. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese dunklen Prinzipien in allem, die uns immer wieder hinreißen, uns eben also es ist sehr faszinierend. Und jetzt ist Franziskus natürlich auch nicht der einzige Heilige. Ne? Und auch nicht das.
Genau.
Es ist ein alter Christus, ne?
Ich nehme gleichwohl natürlich eben einfach, also für mich, ich nehme mit diese Unmittelbarkeit, diese Hinwendung zu den Menschen, die ist für mich ganz wichtig. Diese Nähe bei den Menschen ist für mich wichtig. Und die Tatsache, dass es einfach zusammenpasste. Ne? Also der hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern das war einfach in sich kohärent. Er hat das gelebt, was er auch gepredigt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Und ich finde super beeindruckend, dass dieser Mensch ganz offenkundig wirklich sich selber unglaublich tief auf die Spur gekommen ist, ne? Und sich nicht zufrieden gegeben hat mit, wie erwartet man, dass ich lebe, ne? Was erwartet die Gesellschaft von mir, was erwartet die Kirche von mir oder so, sondern wirklich tief abgetaucht ist, ne? Also hochgradig und sich selbst als Mensch in dieser Welt eben auch eine eigene Bedeutung gegeben hat. Ne? Also seine Sicht der Dinge ist eine individuelle, eine einzigartige. Und die hat offensichtlich für ihn mehr als funktioniert, wenn man guckt, was da für eine riesige Geschichte daran hängt.
So. Okay.
Ja, wir drücken kurz auf Pause, gleich wieder da mit den Hausmeisterthemen, die fehlen nämlich noch, da ist noch einiges zu sagen. Ja, soweit der Parforce-Ritt.
Durch den Franziskus.
In den Spuren des heiligen Franziskus, ja. Mehr in den Shownotes. Ne?
Okay.
Und gerne Diskussionen und so.
Genau, vielleicht haben wir ja einen oder anderen ein bisschen Lust gemacht. Genau, Hausmeisterthemen, dann gleich. So, Hausmeisterthemen. Wir haben ein bisschen was zu sagen, tatsächlich noch, weil ja auch einiges passiert ist jetzt in der Zeit seit der letzten Aufnahme. Zunächst einmal möchte ich ganz dringend folgenden Personen mit Namen danken. Und das wollen wir beide tun. Und zwar einmal unseren Patreons, die uns also pro Folge immer einen gewissen Betrag an Geld geben über Patreon. Das ist einmal der Christian, der
Dirk
und der Dominik.
Dankeschön. Dankeschön.
Genau. Danke dafür. Das ist total lieb, dass wir da regelmäßig
also ein bisschen Geld vom mitgeben. Alphabet sind jetzt abgedeckt C und D. Ne?
Genau.
Es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Buchstaben. Wir freuen uns, wenn das voll wird.
Richtig. Ja. Dann haben wir bei PayPal über ganz normal Spende mehrere zig Euro bekommen. Das überrascht mich eigentlich jedes Mal. Das kommt so plötzlich reingeschoben. Und dann kriegen wir irgendwie 50 Euro oder so. Das ist total spannend. Und zwar einmal vom Sebastian und vom Benjamin.
Danke, danke.
Genau, danke dafür. Dann all unseren Flatter-Drückern. Flatter selber gibt leider irgendwie die Namen nicht preis. Ich habe das nicht geschnallt, wie ich da die einzelnen rauskriege. Also alle, die uns über Flatter...
Ich bin neulich mal wieder auf der Seite gewesen. Mhm. Nach irgendwie längerem und ich war baff, weil da schon wieder so viel dazugekommen ist. Also ja. Was ja so verhältnismäßig, also für unsere Verhältnisse viel genau. Dazugekommen ist. Das ist ja, also immer wieder schön.
Genau, wobei wir natürlich das Ganze hier nicht für die Kohle machen, sondern einfach, weil es irgendwie Spaß macht. Deswegen, also danke, dass ihr uns dadurch zeigt, dass ihr das irgendwie gut findet. Ich weise nochmal darauf hin, dass es auch die Möglichkeit inzwischen gibt, unsere Podcasts, unsere Folgen zu bewerten. Also wir haben da so ein Bewertungssystem jetzt. Das könnt ihr gerne nutzen. Und ja, also geht auch als Möglichkeit.
Was machen wir mit der Kohle? Ja, also noch ein bisschen Outdoor- oder On-the-Go-Equipment beschaffen,
ja, vielleicht. Ja, nochmal Mikro vielleicht irgendwie bei Gelegenheit.
Und weiteres. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, sich das direkt zurückzuholen, indem man sich bei uns zum Stammtisch einlädt.
Genau,
richtig. Ne? Also bei der Stammtischfolge der letzten, die jetzt dann auch demnächst dann rauskommt, da haben wir tatsächlich gemütlich in einer Kneipe gesessen. Und ja, genau. Also ist alles drin.
Der Flo muss mal einmal aufstehen, das Fenster zu machen. Ich habe nämlich vergessen, das Fenster zuzumachen.
Alles klar. Ich stehe auf, mache das Fenster auf. Zuvor befreie ich mich vom Kopfhörer, sonst gibt's Gerappel.
Vorhang. Vorhang. Ja. So. Dann haben wir eine Erwähnung bekommen im Proton-Podcast, einer Folge, in der es um Chemie ging. Und liebe Leute, wenn ihr glaubt, wir haben jetzt 1:40 gleich voll. Wenn ihr glaubt, 1:40 sei lang, hört euch diese Proton-Folge an. Die Proton-Folge ist zweigeteilt, weil Auphonic bei der Bearbeitung von Podcast-Folgen nach 4 Stunden zumacht. Ich glaube, die haben wirklich 8 Stunden voll gekriegt oder so. Es ist also unfassbar. Das ist echt lang. Aber wir sind da erwähnt worden und deswegen möchte ich von hier aus gerne mal einen
Gruß abgeben. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja, Gruß.
Das war nicht ewig lang jetzt. War einfach ganz lieb und tauchte einfach über
Chemie, sagst du?
Ja, ja, ich kann dir mal den Link schicken. Ja,
geht wunderbar. Fällt mir gerade wieder eine unserer Altpastoren voll einen lustigen Witz erzählt. Was ist die Gemeinsamkeit von Salzsäure und dem Pastor?
Keine Ahnung.
Beides frisst sich überall durch.
Oh Gott, ist ja schlecht. Ja, aber nicht unbedingt falsch. Und dann habe ich noch zwei Dinge auf dem Zettel. Das eine ist, ihr habt euch vielleicht gefragt, was aus der Aufforderung geworden ist, dass ihr bitte irgendwie Gebetsbitten zum Jahresanfang reinschiebt bei uns. Wir haben genau eine gekriegt. Die kommt vom Religionswissenschaftspodcast.
Danke.
Und die ist tatsächlich, so wie ich es verstehe, eine Form von Werbung für eben diesen Podcast. Weil ich grundsätzlich eigentlich finde, dass dieses Medium gestärkt werden muss und weil die ganz gutes Zeug machen und weil das einfach nochmal eine ganz andere Blickwinkel, ganz andere Blickrichtung auf Religion ist.
Machen wir jetzt gerade Werbung für?
Die, genau. Und ich haue das einfach am Ende nochmal dran. Dann könnt ihr den O-Ton einfach hören und guckt vielleicht mal einfach bei denen vorbei. Vielleicht mögt ihr das ja. Wir hatten ja auch mal, du hattest ja auch mal eine kurze Diskussion in den Kommentaren mit jemandem, der sagte, also das wäre alles für ihn irgendwie nichts hier, dieses ganze religiöse Gedöns, und vielleicht fühlen sich ja einige ganz wohl, wenn sie einfach eine wissenschaftliche Sicht von außen auf Religion mal sich anhören können. Das machen die ganz gut.
Das gibt's da.
Das machen die ganz gut, genau. Die sind natürlich allem Religiösen eher kritisch und skeptisch gegenüber eingestellt, das ist auch völlig in Ordnung so. Und damit, das ist eine wunderbare Überleitung tatsächlich zu dem zweiten Ding auf meinem Zettel, nämlich: Wir und andere Podcasts. In den letzten Kommentaren, die ich so gelesen habe, wurde immer gesagt, mach doch mal ein Crossover mit. Mach doch mal zusammen mit dem Podcast und mal mit denen.
Und wieso vernetzt ihr euch nicht mit den anderen Christen-Podcasts?
Genau, richtig. Dazu möchte ich zumindest, ich weiß nicht, was du da gleich
sagst. Ja, mir geht's ja, ich bin ja so analog.
Genau. Also wenn ihr zum Beispiel per Twitter mit uns redet, redet ihr mit mir, weil Flo keinen Twitter hat. Es ist halt so, ob ihr es glaubt oder nicht, wir wussten nicht, dass es die gibt. Ich höre Podcasts. Ich bin von uns beiden, glaube ich, auch so ziemlich der Einzige.
Ach, ich höre gelegentlich auch mal Podcasts. Aber ja, ich komme weiter.
Okay. Und ich kenne halt die Podcast-Szene als Technik-Szene. So. Und mir war also nicht klar, also wenn ich mit Podcastern rede oder mich mit Podcastern treffe, dann sind das Podcaster, die so etwas tun. Es gibt Leute, die das ganz anders angehen. Zum Beispiel Maga Brutato. Maga Brutato ist ein Hobby-Podcast, der über Tabletop-Hobby-Spiele geht. Und die sehen sich nicht als Podcaster, sondern als Tabletopper, die eben auch rein zufällig einen Podcast machen. Und in dieser ganzen Podcast-Szene sind andere religiöse Podcasts nie aufgetaucht. Ich habe die nie gesehen. Ich habe gedacht, wir wären die Einzigen. Tatsächlich, ohne Witz.
Und aber das sind wir mitnichten.
Wir sind mitnichten, genau. Also ich habe jetzt gehört von Gott bewahre, einem Podcast aus Berlin. Da hat dann einer unserer Hörer hat dann geschrieben, warum macht ihr nicht mal mit denen was zusammen? Die haben Pfarrer im Angebot. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ach guck mal, das ist was für ein interessantes Qualitätsmerkmal, wenn man einen Pfarrer ans Mikro
kriegt. Ja, aber das ist immer so.
Das soll jetzt gar nicht den...
Ist in Ordnung.
Den,
so als Pastoralreferent kennt man ein Liedchen davon singen. Ist aber auch...
Also ich will das jetzt gar nicht abwerten. Ich fand das nur so witzig, weil... also wir haben das jetzt nie an Rängen festgemacht, sondern eigentlich immer an, wer hat was zu sagen zu einem bestimmten Thema. Also wenn der Mensch, der uns etwas zu einem interessanten Thema sagen sollte oder zu erzählen hat, rein zufällig Pfarrer ist, dann ist das so. Aber wir holen jetzt niemanden ans Mikro, weil er irgendwie eine besondere Stellung innerhalb der Kirche hat. Das ist, liegt uns irgendwie fern. Das ja, war nie so unser Ziel.
Ja, ich meine, man soll ja auch nie sagen. Man weiß ja nicht,
was es richtig, genau. Genau. Also wir streben das an. Jetzt wissen wir ja, dass es die gibt. Wir wissen noch nicht, ob wir uns mit denen gut vertragen und ob das mal irgendwie überhaupt Sinn macht. Also man muss ja auch, nur weil wir das gleiche Thema haben, muss man nicht immer gleich was zusammen machen.
Schön finde ich aber schon, dass eben dadurch, dass jetzt noch 4, 5 andere Christentums oder was wie auch immer man das nennen.
Ja, religiöse
oder Podcast. Kirchenpodcast, genau. Was auch immer, gibt, also das, da freue ich mich erstmal ganz gewaltig drüber, denn eine Grundsache für mich ist, man kann unendlich viele Perspektiven auf dieses Thema oder die Unterthemen einnehmen. Und da bin ich also froh und dankbar, dass das offensichtlich in der Podcast-Landschaft auch einfach schon so passiert. Ne?
Genau.
Und also weder wir sind das Maß, ne? Noch sonst was, sondern immer ihr selbst und was ihr so, also genau. Ne, was zwischen Kopf und Bauch so abgeht.
Also wenn wir es geschafft haben, dass ihr eine Position zu etwas einnehmt, egal ob jetzt für oder gegen uns, dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Dann habt ihr euch nämlich eine Meinung gebildet. Mehr wollen wir gar nicht.
Happy, happy.
Genau. Und deswegen, also nicht wundern, wenn es das nicht gibt. Tatsächlich wird es Crossovers geben. Wir haben ja auch schon eins gemacht bisher. Es wird noch weitere geben. Und wir gucken einfach mal, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt und dürfte witzig werden. Und schauen wir mal, ob da irgendwas passiert. Und gucken einfach.
Sonst noch was auf der Hausmeisterliste?
Auf meiner ist jetzt erstmal nichts drauf. Alles andere kommt dann in der Folge danach.
Alles klar.
Wenn ich was vergessen haben sollte. Und ansonsten bitten wir natürlich immer darum und sind total glücklich, wenn ihr irgendwas kommentiert oder uns sagt. Und dann gucken wir einfach mal.
Ja, dann bleibt mal wieder nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs so lange dabei bleiben. Heute haben wir ganz viele Worte gemacht und wir sind auch fürchterlich gesprungen. Ich denke, man merkt, dass uns das alles noch so ein bisschen in den Knochen steckte. Ist aber vielleicht auch mal gar nicht so ganz so verkehrt, wie das ist, könnt ihr dann gerne sagen. Einstweilen, herzliche Grüße aus
Gelsenkirchen.
Jetzt aus dem Gelsenkirchener Süden. Passt auf euch auf eure liebe Nachbarin, auf euren lieben Nachbarn auch. Und also an der Stelle vielleicht doch mal sich ein Beispiel nehmen am heiligen Franz und keine Angst haben oder weniger Angst haben, weder vor Hartz IV noch vor dem Islam. Ne?
Genau. Oder vor irgendwelchen sonstigen Spinnern oder weiß der Geier.
Ja, genau.
Es gibt genug Gründe oder genug Dinge, die einem Angst machen können.
Ja.
Und das sollte man nicht zulassen, wenn es irgendwie geht.
Ja, genau. Also, alles Gute.
Bis dahin. Tschüss.
Ein Priester, ein Rabbi und ein Imam gehen in eine Bar. Der Priester sagt zum Barkeeper, hey, ich muss in einer halben Stunde die Beichte abnehmen und will nicht, dass meine Gemeindemitglieder Alkohol riechen. Ich nehme einfach einen Wodka mit Cola. Der Rabbi nickt. Exzellente Idee, mein Freund. Ich muss in 15 Minuten in der Schule sein. Ich nehme das gleiche wie mein Freund hier. Und wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen. Der Barkeeper sagt, geht klar. Und Sie sind offenbar hier, damit ich einen politisch inkorrekten Witz mache. Also verlassen Sie bitte die Bar. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, liebe Leute. Viele Grüße vom RW-Pod. Hört die frohe Botschaft nicht.